Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Folge 11 von Wima. Auch heute wieder an meiner Seite der leicht verschlafene Vitali.
Hallo.
Wie schaut's aus?
Ja, wir hatten ja schon ein leichtes Eingangsgespräch. Das Gemüt ist erhitzt. möchte ich aber nicht weiter thematisieren.
Nee.
Soweit alles gut. Ich meine, das Mittwoch ist vorbei. Wir stehen wieder quasi kurz vorm Wochenende. Ich habe Freitag frei.
Geil.
Der Kleine hat in seiner Kita Osterfest, weil ja dann irgendwie eine Woche oder was Ferien sind. Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, genau.
Und dann gehen sie halt nochmal ein bisschen in den Wald. Mal gucken, wie es ausfällt. Ich habe heute die Info bekommen, dass irgendwie der größte Teil der Kinder mit entweder wie heißt denn das, Mund-Hand-Fuß unterwegs ist.
Ja, ja, super, herrlich.
Dann mit Scheißerei, also Magen-Darm irgendwie was. Und die andere Hälfte hat irgendwie Fieber. Bei uns sieht es zum Glück noch okay aus, aber wahrscheinlich kriegen wir es dann zum Wochenende.
Ja, wie es immer so ist.
Ja, mal sehen. Da habe ich mir jetzt Urlaub genommen, genau. Und das heißt, Freitag geht es dann mit dem Kleinen irgendwie in den Wald und dann gemeinsames Frühstück.
Ja, geil.
Das heißt, langes Wochenende und darauf die Woche ist auch kurze Woche. Und dann geht es halt schon wieder weiter. Da wollten wir nach Schwäbisch Hall mit der Familie. Ein bisschen auf eine Hütte, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also nicht, ja, mit geil. Meiner Familie, mit der Familie von meiner Frau.
Über Ostern sozusagen, ja?
Genau, über den Ostern und dann da halt einfach mal treffen. Die kommen uns ein bisschen entgegen. Wir müssen nicht mehr so weit fahren und dann wollten wir uns da fürs Wochenende mal niederlassen.
Ja, geil.
Ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Ja, man sieht die Leute halt so selten, ne? Wirklich. Wenn ich jetzt überlege, die Schwester von meiner Frau sehen wir einmal im Jahr, zu Weihnachten oder wenn es passt, weil ich meine, die haben ja auch dann zwei Familien, wo sie dann halt hin und her switchen, von Jahr zu Jahr. Das heißt, dass wir uns mal treffen, ist halt wirklich schon Glückssache. Jetzt haben wir mal die Gelegenheit und das wird ganz cool, denke ich.
Ja, geil. Ja. Also ich muss tatsächlich auch sagen, ich bin auch schon so komplett im, also ich habe die Woche nach Ostern Urlaub und ich kann es auch kaum noch abwarten, ne? Also ich freue mich massiv auf den Urlaub und muss auch sagen, das Gefühl, also was du gerade schon beschrieben hast, ne, dieses nächste Woche nur kurze Woche, das pusht mich auch richtig hart, ne? Als wenn ich mir überlege, jetzt diese Woche ist fast durch und dann nur noch 4 Tage sozusagen und dann hat man ein langes Wochenende und dann fängt auch erst der Urlaub an. Das ist immer ein super herrliches Gefühl, finde ich.
Man arbeitet oder man lebt dann quasi nur noch von Urlaub zu Urlaub, hatte ich irgendwann mal so für mich festgestellt, als ich so in den Job eingestiegen bin. Und man dann halt ja auch gerade so in diesen längeren Phasen dann auch größere Urlaube geplant hat mit Wegfliegen oder sonst irgendwas und hat man sich halt das als Motivation gesetzt und dann immer so, jetzt noch den und den Monat durchpowern und dann weiter.
Schlimm.
Aber jetzt ist halt, es ist zum Glück jetzt nicht mehr so, weil halt jetzt auch irgendwie der Kleine da ist, der verändert halt den Alltag komplett.
Ja.
Und man ist nicht mehr so krass auf diese Arbeit fixiert. So ist es zumindest bei mir, ich weiß nicht. Es verschwimmt halt alles mittlerweile, also die Zeit verfliegt, das ist halt das Schöne, oder was heißt das Schöne, die Zeit bei der Arbeit vergeht halt extrem schnell, also kaum bin ich im Tag gestartet, ist irgendwie schon Mittag und dann ratzfatz sitze ich da und es ist irgendwie 17 Uhr und ja, also brutale Zeit.
Das finde ich auch, also es rast dahin und keine Angst, es wird noch so, die Schraube geht noch so ein bisschen weiter auf. Wenn sich das dann noch bald bei euch wieder ein bisschen ändert, dann hast du auf jeden Fall.
Das drohen mir hier alle parallel an. Von Nachbarn bis Schwägerin und so weiter. Ich habe ein bisschen Angst um meine Freiheit, was das Angeln angeht. Jetzt ab 1. Mai ist die Schonzeit ja vorbei.
Ja.
Zumindest teilweise. Und dann muss ich natürlich Gas geben dieses Jahr, weil jetzt ist der neue Zander-PB gesetzt. Der muss jetzt dieses Jahr gebrochen werden und beziehungsweise möchte ich dieses Jahr einen neuen Zander-PB setzen und dementsprechend muss man dann halt Gas geben, so. Und wenn man dann weiß, dass man nur zu einem gewissen Stichtag halt ins Wasser kann,
ja,
dann wird es eng. Aber es wird sicherlich gut, ich freue mich schon drauf.
Ja, also wie gesagt, es ist, weil es halt dann wieder komplett anders ist, es ist halt auch wieder eine sehr spannende Zeit und sehr wie soll man das sagen? Doch, kann man eigentlich sagen. Also spannend und auch schön, aber natürlich auch wieder eine ganze Ecke anstrengender. Ja. Weil, ne, mit einem ist es so, beide können sich darauf konzentrieren und es kann halt einer mal Pause machen, während der andere sich kümmert. Bei zwei ist es immer so, du hast, beide sind 100% am Start. Und ich kann dir garantieren, wenn du dann wieder arbeiten gehst und kommst abends nach Hause, wird deine Frau bester Laune sein. Also du wirst das auch noch abkriegen. Mhm. Also, ist ja nicht negativ, es ist ja nur menschlich. Also wie gesagt, wenn ich das die ganze Zeit machen müsste oder würde, müsste ist vielleicht auch der falsche Ausdruck, dürfte, dann, also ganz großen Respekt an diese, weil das ist ja eine ganz andere psychische Belastung. Mit so zwei Kleinen, du hast keinen, mit dem du dich normal unterhalten kannst. Und es ist halt einfach anders. Und höchstwahrscheinlich, ja, will ich das jetzt gar nicht so unterstreichen, aber ich denke, gib Gas beim Angeln. Ich denke, das wird dann erstmal flach fallen.
Ja, wir werden sehen. Ja. Wir werden sehen, aber ich freue mich auch auf die Zeit, dass es dann irgendwie, dass jetzt nochmal Nachwuchs kommt.
Ja, auf jeden Fall.
Macht das Ganze so ein bisschen kompletter, weil halt zwei Kinder immer geplant waren. Und dann kommt da diese innige Zeit, die man halt wirklich im engsten Kreise verbringt. Und dann wird schön halt, dass neues Familienmitglied dann auftaucht. Und ich finde, die erste Zeit ist ja auch so harmonisch, also irgendwie. Zumindest war es so bei dem ersten. Ich mal sehen, wie es beim zweiten ist. Ich lasse mich da jetzt voll drauf ein. Das kann ja so oder so kommen. Wenn man, die einen sagen, das zweite wird deutlich ruhiger. Die anderen sagen, mit dem zweiten ist das Leben vorbei.
zumindest die ersten zwei Jahre, würde ich jetzt behaupten, ja.
Ja, ich glaube auch. Es so die ersten 2 bis 4 Jahre sind halt stressig und danach beginnt die Selbstständigkeit. Dann musst du nur noch supporten. Aber vieles können sie dann ja selber und dann musst du nicht ständig hinterher. Wie mit der Zahnbürste durch die halbe Wohnung rennen oder Waschlappen oder mit den Windeln. Es ist gerade aktuell so kompliziert. Ja. Mit Pyjama anziehen. Nee, gar nicht. Also Socken anziehen auch nicht. Nix anziehen.
Wir haben auch komplett Diskussionen. Also wirklich, der Tag ist geprägt von, wir haben so diese, wie heißt das, Authentizitätsphase? Nee.
Authentizität.
Ja, aber naja, auf jeden Fall, sie lernen jetzt beide. Oder der Große lernt jetzt gerade so, was er möchte und was er nicht möchte. Und was er auf gar keinen Fall möchte. Und das lässt er uns auch spüren. Und dann sagt er uns, also da hatten wir vorhin erst wieder, weißt du, das beste Beispiel. Es gab irgendwie heute Nachmittag einen Joghurt, den sie wollten. Mhm. Und logischerweise, wo isst man den? In der Küche am Tisch. So, und auf einmal war er weg und mit diesem Kirschjoghurt, dann weißt du, auf seinem weißen Teppich in seinem Zimmer. Und ich sage, ey, komm, lass uns den in der Küche essen. Guck mal, wenn dein Teppich wird dreckig und so weiter, ne? Nö. Weißt du, wo du so, du erwartest, dass jetzt kommt, so, ja, okay, komm, dann gehen wir in die Küche und so, nö. Dann stehst du da und denkst, okay.
Ja, aber das macht dieses Nee, das macht Paul auch schon sehr, sehr, sehr lange. Das ist so geil.
Ich habe mir halt auch gedacht, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Aber ich habe dann auch gesagt, das war keine Bitte, das war eine Ansage, weil ich sage, wir essen nicht in irgendwelchen Räumen. Ne? Mittlerweile ist es auch so, jeder Raum gehört auch ihm. Also wenn er seine Ruhe haben will, dann sagt er, ja, geh mal bitte raus, ich möchte meine Ruhe haben. Wo ich sage, sorry, aber zahlst du die Raten für das Haus hier, oder? Ja, also es ist niedlich und man muss auch, wir versuchen das natürlich viel zu unterstützen. Die sollen ja beide keine Ja-Sager werden oder so. Oder unsicher werden oder sowas, ne? Aber der Grat ist wirklich schmal zwischen sie tanzen ja auf der Nase rum und zu starke Regeln, ne? Also man weiß ja nie so richtig, ob man das alles richtig macht. Also ich hoffe, dass das alles so passt. Es gibt Regeln, die nicht verletzt werden in diesem Haus so ungefähr, ne? Also
so. Ja, das ist halt wichtig, dass es die gibt. Ja. Vor allen Dingen, dass man da auch hinterher ist. Ich denke, Kinder brauchen das auch, ja, wenn du die komplett schleifen lässt und sagst, der soll mal machen. Das wird schon einpendeln, dann hängt er dir irgendwann mal auf den Kopf.
Du, wir haben Bekannte und die, da wächst das Kind, die Tochter, komplett anti-autoritär auf, ne? Und ich mochte die beiden früher auch super gerne. Wir haben extrem viel zusammen gemacht. Ich kenne die auch schon ewig. Und dann war es aber so, dann kam das Kind und es war auch alles super und wir waren da zu Besuch und auf einmal haben wir dann so gemerkt, okay, das Kind macht, was es will, dreht völlig durch. Und dann haben wir auch gesagt, jetzt muss ich kurz überlegen. Doch, da war der Kleine gerade geboren.
Das muss auf dem Sonntag gewesen sein.
Ja.
Ich musste nämlich nicht arbeiten.
Ja, genau. Ja, das stimmt.
Kennst du den noch? Schwakowiak war das doch, ne? Ich kam mir gerade im Sinn von, oh, wie hieß denn die Sendung? Switch war das, oder?
Switch, ja. Und ja, auf jeden Fall waren wir dann da und, nee, gar nicht, die waren dann bei uns so. Und das war so dieses finale Mal. Seitdem haben wir jetzt irgendwie nichts mehr zusammen gemacht. Irgendwie hat sich dann so eh wenig Zeit und so, aber es war mir dann auch zu anstrengend mit dem Kind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
nichts. Ich habe selber schon zwei, lass mich in Ruhe mit deinem blöden Kind.
Doch. Du, also ich meine, hier könnten auch 10 rumlaufen, hätte ich auch kein Problem, aber wenn es so gar keine Regeln hat und kennt, und dann war die Situation halt, wir haben hier was gemacht und wir haben ja einen Kamin und die Kinder wissen, dass sie da nicht rangehen dürfen, weil Scheibe ist heiß, ne? Da bleibt die Hand auch da mal kleben, wenn das richtig heiß ist. Wir haben nur auch so ein Schutzgitter drum und sowas. So, und dann war es halt aber so, dass das Kind dann da an dem Ofen rumhantiert hat, ne? Weil das Gitter war nicht richtig zu. Und der Ofen war auch erst gerade angemacht, also er war noch nicht so richtig heiß und sowas. Aber ich hatte jetzt auch nicht so Bock, dass die Hütte abbrennt, ne? Er machte dann oder sie machte dann die Klappe auf und so. Und ich sag hier, so und so. Das spiel da mal bitte nicht rum und dann, ohne Scheiß, und dann kam also unsere Bekannte, die ich bis dahin echt wirklich geschätzt habe, kam dann und meinte so, sorry, aber wir möchten es nicht so gerne, dass das Kind, also das muss selber entscheiden, was wir. Ich sag, sorry, aber das ist mein Haus und ich würde hier heute Abend gerne noch schlafen gehen. Weißt du, so. Und wenn ihr hier bei mir seid.
Das Kind muss das mal einfangen, wenn das erstmal losrennt, ne?
Ja, und ich habe auch gesagt, ich akzeptiere das ja auch alles und ist auch alles cool, wenn wir bei euch sind, draußen, whatever, aber in diesem Haus gibt es Regeln. Und nur weil ihr das nicht, weißt du, weil ihr das so anti-autoritär macht, heißt das nicht, dass das hier automatisch jetzt ausgesetzt wird, weißt du? Und spielt, glaubt man nicht, dass die was gesagt haben, ne? Das Kind spielte da weiter am Ofen rum und ich habe dann mit den Omen gesagt, so, sorry, jetzt ist Schluss hier, ne, raus und ich mache die Klappe hier zu von dem Gitter, weil. Muss ja nicht sein. Und dann waren die wirklich, weil ich quasi da nicht drauf gehört habe, waren die dann sauer und haben das dann relativ schnell abgebrochen und sind dann nach Hause gefahren, wo wir dann auch gesagt haben, also irgendwie ganz, ganz blöd. Und das Kind war völlig drüber und so. Also wie gesagt, ich mag die wirklich, oder wir mochten die wirklich gerne, aber was soll aus dem Kind werden?
Ja, das wird sich in ein paar Jahren auf jeden Fall bemerkbar machen, dass dieses, also diese nicht autoritäre Erziehungsmethode.
Das, ja. Also ich hatte ja
spätestens gar nichts. So in der Pubertät, Alter, da geht's, glaube ich, richtig ab.
Ja, und wollte ich gerade sagen, und ich finde, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe das Gefühl, jetzt in dieser ersten Autoritätsphase ist es schon anstrengend genug, weißt du, weil sie ihren Kopf durchsetzen wollen. Und wenn das dann auch noch, also wenn ich mir jetzt 10, 12, 15 Jahre weiterdenke, und du hast bis dahin aber, oder die haben bis dahin keine Regeln kennengelernt, keine Ahnung, die vermöbeln dich hier wahrscheinlich zu Hause, weißt du, wenn du dann eine Ansage machst. Es ist in meinen Augen ist das, ich verstehe das nicht, also ich kann das nicht
nachvollziehen. Du hörst jetzt die Schnauze.
Ja, genau, ja, zack, Kohle her, auf Wiedersehen. Also ja. Ist nichts für mich, kann ich nichts mit anfangen mit diesem Stil, aber gut, wir driften schon wieder ab. Naja, aber ansonsten, Mann. Wie gesagt, wir hatten auch eine wunderbare, also beide Kinder sind gesund, wir haben uns gefreut, ey, sie können wieder in Kindergarten und Krippe gehen. Und ja, war natürlich so, klar, der Große geht hin, Kindergarten ist offen, aber Krippe ist mal wieder wegen Corona geschlossen, weil es wieder irgendwelche Sachen gab oder irgendwelche hohen Ansteckungsraten, wie das ja im Moment überall der Fall ist, ja. Kleine wieder ja, aber zu Hause.
Ey, also das wird jetzt sowieso komplett durch die Decke gehen, ne?
Ja.
Nachdem jetzt alles so doch deutlich gelockert wurde. Also bei uns kam jetzt auch schon die Info, dass seit Montag im Prinzip keine Maskenpflicht mehr besteht.
Ach krass.
Genau, Quarantäne muss auch nicht mehr. Ich glaube, Selbstisolation ist dann nur noch irgendwie möglich oder ist angeraten, aber ist halt nicht mehr Pflicht, irgendwie in Isolation zu gehen. Das soll jetzt auch kommen, ne?
Haben sie wieder gekippt. Ist doch wieder Pflicht.
Ja.
Okay. Ja, heute, ich glaube, heute oder gestern Abend haben sie es wieder gekippt und sind zurückgekommen.
Haben sie wahrscheinlich gemerkt, okay, das war jetzt ein bisschen zu offensiv, ja. Zu offensichtlich, dass das jetzt in Richtung Durchseuchung geht. Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt und vor allem, ob das tatsächlich die Lösung ist für das ganze Problem, ne? Was jetzt dann im Herbst auf uns zukommt, da wird sich im Prinzip alles zeigen, aber das wird so krass, wenn dann plötzlich die Zahlen wieder hochgehen und alle sich, vor allen Dingen dann mit schlimmeren Verläufen, das wäre ja noch krasser. Dann wieder impfen und dann, aber was kommt dann? Also ich meine, wenn schon durchseucht, was kommt dann? Viele sagen ja, wenn es einmal passiert ist, dann ist es passiert und dann ist auch alles safe und nicht mehr da, aber Was ist, wenn nicht? Also ich weiß, es gibt sicherlich ja noch ein paar, ich sag mal, Optionen. Also es ist ja keine Option, aber ein paar Varianten, die halt doch zum Schlimmeren führen würden.
Ja, und vor allem, es ist ja so, wie soll man sagen, also eine Durchseuchung ist gut und ich glaube, ist auch sinnvoll, wenn wir alle Antikörper dagegen entwickeln. Aber du hast ja bei so einer Durchseuchung auch immer das Problem, dass bei diesem Weiterreichen von dem Virus, ich sag mal, bei dem Virus, ich nenne es jetzt mal schief geht, ne? Also ich bin kein Chemiker oder sonst irgendwas oder Virologe, aber einfach erklärt, kann da ja was schief gehen und dann entsteht eine Mutation. Und das hast du ja gerade bei dieser Weitergabe in großen Zahlen, ne? Weil wenn wir diese Durchseuchung haben, ist die Chance daher relativ groß. Das heißt, im schlimmsten Fall kann es passieren, dass es wieder eine Mutation gibt. Und jetzt stell dir mal vor, du hast diese hoch ansteckende Variante wie jetzt Omikron und hast dazu aber die Stärke dieser Delta-Variante. So, dann sind wir aber richtig am Arsch, weil dann gibt's extrem schwere Verläufe und eine extrem hohe Ansteckungsrate. Das ist auch so eine Sache, die braucht kein Mensch, ne? Also deswegen, es muss irgendwann mal wieder zurück zur Realität und ich glaube, viele sind auch relativ froh, dass sie jetzt die Maske nicht mehr brauchen oder dass sie es nicht mehr aufsetzen müssen oder dass es einen Schritt in eine bestimmte Richtung geht oder zurück zur
Normalität.
Aber ist das jetzt richtig? Ist das vielleicht zu früh? Was ist der richtige Weg? Also ich für meinen Teil, ich habe mich an diese Maskengeschichte gewöhnt. Mich stört das schon gar nicht mehr. Das haben wir ja auch irgendwann mal hier, ich glaube, in irgendeiner Folge schon mal gesagt, dass ich teilweise sogar froh bin, wenn ich diese Maske aufhabe. Weißt du, dann fühlst du dich noch so ein bisschen so, dann sieht keiner deine Gesichtszüge so, ob du schlecht drauf bist oder nicht. Und bei vielen Menschen, wenn ich die so sehe, dann ist es besser, wenn ich die Maske aufhabe.
Dann können wir demnächst da starten mit irgendwelchen Papiertüten, wo wir nur noch die Augen ausschneiden und dann sieht man das ganze Gesicht gar nicht mehr und dann ist der Tag auch noch schön, dann kann man sich vorstellen, mit wem man sich da unterhält oder wie die Personen da drunter aussehen.
Ja, wir haben zum Beispiel, also bei uns in der Firma haben wir es weiterhin so gemacht, auch tatsächlich auf Wunsch vieler Mitarbeiter, dass wir die Maskenpflicht weiter aufrechterhalten.
Ja, also ich bin auch voll dafür, aber muss jeder für sich selber entscheiden. Ich meine, es müssen halt Entscheidungen getroffen werden und das ist halt überall so im Leben, ja. Ich meine, ob das jetzt dann am Ende richtig ist oder nicht, du bist ja sowieso immer nur für das, was du falsch machst, bestraft. Also ich meine, so ist es halt, ne, die Medien zerreißen dich dann. Machst du es jetzt und kriegst dann nachher einen auf den Deckel, weil du es nicht gemacht hast. Also weil es der falsche Weg war. Oder du machst es jetzt halt nicht. Und war das jetzt richtig rum? Oh, ich bin gerade irgendwie komplett.
Ja, ja.
Also entweder machst du es, ne? Du lässt diese Gesetze kippen und es führt halt zum Guten.
Ja.
Dann sagen sie, ja, war ja die richtige Art und Weise, hätte man ja so machen müssen. Und wenn die es dann halt nicht machen und es läuft halt schlecht, dann werden sie halt zerrissen, die Leute, ne?
Richtig.
Passt das zusammen? Ich weiß nicht, irgendwie.
Wie machst du das? Also beim Einkaufen setzt du die Maske weiterhin auf oder lässt
auf
du sie
ab? Auf jeden Fall. Ey, ich kann diesen Einkaufswagen gar nicht mehr richtig anfassen, seitdem Corona da ist. Ich muss halt immer alles sauber machen. Also ich meine, das war im Vorfeld schon so. Ja. Mein Dad ist auch sehr, sehr, sehr penibel und hat immer vorgereinigt und so, wo ich dann dachte, ja komm, hab mir nie darüber Gedanken gemacht. Und als dann Covid durchkam, habe ich gedacht, ey, dieser Einkaufswagen ist ja der krasseste Virenherd ever. Kann ja alles dran sein. Und seitdem muss ich das Ding auch sauber machen. Also, und Maske auf jeden Fall. Also solange man im geschlossenen Raum ist mit irgendwelchen fremden Leuten. Ich meine, jeder könnte halt mittlerweile irgendwie ansteckend sein. Wenn ich das so sehe, wie im Umkreis, vor allem um mich herum jetzt halt die ganzen Leute krank werden. Schütze ich mich doch lieber, vor allen Dingen, also man gewöhnt sich an diese, ich habe mich an die Maske gewöhnt und trage das Ding, es stört mich nicht großartig, es ist ja dann nur diese Zeit, wo man halt wirklich im Büro halt mal vielleicht einen Gang macht oder dann halt einkaufen geht oder
genau.
Mehr macht man ja aktuell gar nicht.
Ja, ich würde gerade sagen, so genauso halte ich das zum Schluss auf, denn ich kann darauf verzichten, krank zu werden, ich gehe davon aus, dass es sowieso irgendwann kommen wird, aber jetzt auch, wo gerade der Urlaub ansteht, habe ich persönlich keinen Bock, mich jetzt noch anzustecken.
Ja, Ja, jetzt auch Freunde, die ihren Urlaub abbrechen mussten, weil sie dann halt beide positiv waren.
Boah.
Oder ein Teil, die waren halt schön in Österreich, keine Ahnung, 800 Kilometer darunter geballert
Na, herrlich.
und mussten sie abbrechen.
Und genau darauf habe ich
Uncool.
keine Lust. Also ich meine, wir wollen über Ostern oder nach Ostern nach München runter, meinen Onkel besuchen. Ja, mal gucken. Ich hoffe, dass das Wetter passt und dass man da unten ein bisschen was machen kann. Wir sind dort gern am See dort unten unterwegs und also Starnberger See und gucken uns da gerne. Also ich mag einfach die.
Ja, ist auch mega schön da. Ich hoffe, ihr habt gutes Wetter.
Ja,
Die
das
letzten Tage
wär
waren ja
top.
nicht so pralle hier.
Genau, wir wollen noch einen Tag ins Alpenvorland und da ein bisschen rumlaufen und mal wieder zwischen den Bergen sein. Ne? Das ist ja auch immer vom Feeling her ganz angenehm und einfach so ein bisschen rumlaufen und gucken. Deswegen krank werden wir schlecht und ja, von daher, also ich setze die Maske auf, weil auf mich juckt das überhaupt nicht. Ich habe
Kannst du
auch so
deine
ein.
Maske jetzt bitte aufsetzen?
Ja, könnte ich natürlich tun. Wir sollten tatsächlich mal eine Folge mit Maske aufnehmen, alleine schon wegen der Tonqualität.
Das hat sich gerade so geil angehört. Trotzdem setze ich meine Maske auf. Und dann hatte ich jetzt irgendwie gerade im Kopf so, okay, jetzt pack da so ein Ding aus und setze ich das auf. So hat sich das irgendwie,
Ja, kann
keine
ich
Ahnung,
machen.
hast du
Ich
mir halt.
hab noch schöne biologisch abbaubare FFP2-Masken hier aus Bambus.
Ernsthaft?
Ja,
Geil.
kannst du auf Wolfenbüttel kaufen. In den Apotheken.
Das ist ja mal was. Da hat, glaube ich, am Ende auch keiner drüber nachgedacht, ne?
Die wenigsten. Also wir haben natürlich diese Masken, also wir haben jede Menge Masken auf der Arbeit von diesen FFP2-Dingern. Aber da kriegst du ja relativ schlecht Luft durch, ne, weil es ja logischerweise ein dicker Filter ist. Und bei den Masken aus Wolfenbüttel, die wirst du wahrscheinlich auch überall anders kriegen. Aber jetzt als Beispiel, weil ich sie da halt gekauft habe, die sind halt komplett biologisch und aus so, ich glaube, Bambus und Kokosfasern irgendwie. Klingt so mega öko, ist aber, und kosten auch ein bisschen mehr, sind aber, also lassen sich deutlich besser tragen. Weiß ich nicht, kriegst besser Luft und so, ne? Also krank bin
Okay.
ich immer noch nicht, also scheinen sie was zu bringen. Haben auch dieses Zertifizierungslogo und einen Schnick und Schnack, von daher.
Ja, vor allen Dingen, wenn sie dann biologisch sind, das ist natürlich top.
Ja, deswegen. Gut,
Da muss ich
ja.
mich mal erkundigen.
Mach das
Ja.
mal, mach das mal. Sie kannst
Und
du das.
sonst die Woche bei dir? Also, du hast ja irgendwie nur so halb angeschnitten.
Stimmt. Ja, sonst war. Ja, ich sag mal, sie. Wie soll man das sagen? War extrem schön. Wenn es noch ein bisschen schöner gewesen wäre, wäre es unerträglich. Ne?
Sehr gut.
Ja, ich bin froh, wenn Wochenende ist.
Ja,
Also.
bei uns sind jetzt auch ein paar Leute irgendwie auf Workshop oder halt krank und ja, entweder, also ich sag mal so, zum Start des Tages ist immer noch alles relativ ruhig und zum Abend hin merken dann alle, oh Gott, hier muss noch was passieren und dann werden sie alle munter und wach und ja, also hast du so ein Wechsel zwischen rumrennen und rumsitzen.
Ja.
Irgendwie da drin. So kann man sich das bildlich vorstellen.
Ja, es ist bei uns auch gerade. Wir haben so viele Umbrüche in ganz vielen. Also beim Auftraggeber tut sich gerade extrem viel und dadurch müssen wir natürlich auch mit. Müssen ganz viel. Also die IT ist irgendwie voll ausgelastet. Wir müssen jede Menge umprogrammieren, damit die Schnittstellen passen. Es ändert sich extrem viel Prozesse. Du musst die ganzen Mitarbeiter da in die Spur bringen. Dann hast du Leute, die sind seit 20 Jahren dabei, seit 30 Jahren, keine Ahnung, ne? Und dann hast du dieses typische, ja, wir machen das seit 30 Jahren. Da war das die ganze Zeit gut. Also warum, weißt du, warum soll das nicht die nächsten 30 Jahre noch gut sein? Dann musst du denen erklären, ja, also, ne? Weil wir nicht mehr in den 80ern sind, so gefühlt.
Ja.
Und weil, ja, es ist schwierig, immer alle abzuholen. Du wirst nie alle, ich sag mal, auf den Weg bringen, dass die alle hinterherlaufen und sagen, mega. Weil jetzt habe ich auf neue Prozesse, habe ich ja richtig Lust. Haben natürlich die wenigsten, aber das deswegen, und das macht die ganze Sache im Moment echt anstrengend und du bist nur in irgendwelchen Meetings und Konferenzen und ja, anstrengend, aber wie gesagt, es nörgelt auf hohem Niveau. Andere haben vielleicht gar keine Arbeit und würden gerne was machen, weißt du? Also, so, wir nörgeln ja in jedem Podcast und freuen uns aufs Wochenende.
Ja.
Wahrscheinlich geht es vielen Leuten genauso, aber ja, ist halt anstrengend. Ich weiß noch im Studium, als wir in der ersten Vorlesung waren, musste ich letztens wieder drüber nachdenken, als sie gesagt haben, wir bauen hier im dritten Semester extrem viel Druck auf, damit wir oder damit sie für sich selber schauen können, ob sie dieser Belastung standhalten können. Denn in ihren Jobs, die sie wahrscheinlich später bekommen werden, wird es nicht viel anders aussehen, wenn vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer. Weißt du das noch? Das war so ganz erste Vorlesung. Haben wir in diesem riesen, also in dem größten Hörsaal gesessen und dann kam auch hier von einem großen norddeutschen Automobilkonzern Vertreter vorbei und haben dort quasi für Arbeitsplätze geworben. Mhm. So, war so der erste, ich glaube, der erste Studientag war das. So, ich glaube, es war sogar ein Freitag. Und das kann ich mich noch erinnern, weil ich bin dann nach Hause gefahren, bis meine Eltern erzählt und habe noch gedacht, mega, das wird total super. Und
ich freue mich auf das dritte Semester.
Boah, und was war es für eine Katastrophe mit dieser Getriebekonstruktion, diesen ganzen Dings, das haben wir ja, glaube ich, auch schon mal angesprochen, was für ein Krampf das war.
Und ja, stimmt, aber das war wirklich brandheiß, ey.
Da ging ja richtig was, ne? Deswegen, also, und um da jetzt wieder die Kurve zu kriegen, ich bin froh, dass es so war. Also es war zu dem Zeitpunkt so, es wirft dich einer ohne Flügel so einen Abhang runter und sagt, hier flieg, viel Spaß. Aber es hat doch ganz gut vorbereitet auf das, was wir jetzt so haben, muss ich tatsächlich sagen. Also diesen Stress, ne, über den wir jetzt ja immer meckern. Mhm. Wobei ich das Gefühl habe, dass ich trotzdem, seit man Kinder hat, noch mal deutlich stressresistenter geworden bin, als ich es vorher war. Man sagt ja auch, es gibt ja so Studien, dass MitarbeiterInnen, die Kinder haben oder die eine Familie haben, mit Kindern, die deutlich resistentere Mitarbeiter sind, die weniger, also im Normalfall weniger krank sind und mehr Druck aushalten können, weil sie es halt durch den Schlafmangel und durch diesen Stress zu Hause und durch diese Belastung einfach mehr gewohnt sind.
Ja, das ist tatsächlich etwas, woran man sich gewöhnen kann, ja.
Ja, und das würde ich direkt so unterschreiben, denn ich hätte auch nie erwartet, dass meine persönliche Schmerzgrenze so hoch ist. Also ne, in diesem dritten Semester habe ich echt gedacht, ich gehe kaputt. Und mittlerweile denke ich aber, naja, so schlimm war es nicht. Also wenn du jetzt so eine Nacht hast, jetzt überleg mal so an die ersten Tage mit dem Kind zurück oder freu dich schon mal auf das zweite, wenn dann ein Kind vielleicht die letzten Zähne kriegt oder Fieber hat und das Kleine ist halt aber auch 17 Mal die Nacht wach, weil es Hunger hat. Und du kannst nächsten Tag aber arbeiten gehen. Ne? Das ist spätestens am dritten Tag, hast du da richtig Spaß, ne? Genau. Und deswegen.
Danke für die Motivation.
Ja, es wird eine schöne Zeit, keine Angst.
Ja, das habe ja, ich auch. Das, hab das, ich ist auch das, immer Gute, das ist das Gute, der Kopf. Also in dem Moment ist es ja vielleicht schlecht und man nörgelt dann wieder. Aber der Kopf lernt auch zu vergessen und Gutes irgendwie dann so in Erinnerung zu behalten oder in bessere Erinnerung zu behalten als dieses Schlechte. Wo ich dann denke, okay, wird halt eine scheiß Zeit vielleicht am Anfang.
Ja.
Aber wird auch sehr viele schöne Momente haben und darauf konzentriere ich mich jetzt.
Du, zum Schluss ist es ja so, es ist auch gut, also ich glaube, wenn der Kopf diese harten Ereignisse nicht löschen würde oder unterdrücken würde, dann würde wahrscheinlich nie mehr irgendwelche Kinder kriegen oder sonst irgendwelche schwierigen Zeiten durchleben wollen. Und es ist ja wirklich so, also ich würde es, wenn es drauf ankommt, logischerweise nochmal machen. Und es ist jetzt ja immer noch so, ne, dass wenn beide Kinder krank sind oder Zähne kriegen und am besten immer beides parallel, klar, dann gehst du am dritten Tag völlig zerstört zur Arbeit und denkst dir, okay, ich würde am liebsten nur schlafen. Und wenn du dann aber an deine Kinder denkst, dann denkst du, okay, und wenn es noch 7 weitere Tage sind, zieh ich auch noch durch, ne? Weil du willst ja auch für die Kleinen da sein und so weiter. Die können ja auch nichts dafür zum Schluss. Weil, was sollen sie sagen? Hier, ich habe Zahnschmerzen, kann nicht schlafen, ich gucke jetzt erstmal, keine Ahnung. So wie ich das früher gemacht habe, wenn ich nicht schlafen konnte, erstmal so eine Staffel Breaking Bad oder so. Ja? Können die Kleinen ja schlecht machen. Also von daher. Ja. Muss man ja durchziehen, ne? Dafür ist man ja erwachsen. Aber man wird dadurch, finde ich, deutlich resistenter, was Stress angeht. Also
kann ich voll unterschreiben.
Ja, das hilft einem echt weiter. Und wir haben hier Nachbarn, die haben, ich glaube, die haben jetzt 5 Kinder.
Oh, wow.
Und warum man dann, ich weiß nicht genau, ist es das 5. Kind oder das 7. Kind, wo du das Gefühl, das Bundesverdienstkreuz hier kriegst. Ich kann das voll nachvollziehen. Also wenn du hier 5 parallel hast oder 7, alter Schwede.
Das ist eine Leistung.
Ja, ist wirklich eine Leistung. Also ganz, ganz
ja, aber das sind dann, also da muss man halt für gemacht sein. Ne? Wenn du dann irgendwann merkst, ja. Ich meine, vielleicht stehen sie halt auf dem Prozess an sich, aber das kann halt nicht alles sein. Der Prozess ist ja meistens sehr kurz und das, was dann daraufhin folgt, ist halt nicht mal eben abgestellt oder irgendwie beiseite gelegt. Keine Ahnung, wie es den Kindern geht, kann ich nicht beurteilen, aber ich denke, so Großfamilien sind halt einfach dafür gemacht. Ja, die Eltern sind dann halt einfach. Keine Ahnung, die haben halt irgendwie eine entspannte Art an sich oder können halt irgendwie abschalten oder das irgendwie ausgleichen. Wir haben uns auch damals in der Nachbarschaft, da in dem Heimatort von meinen Eltern gegenüber, auch eine Familie, die hatten, glaube ich, 8 Kinder oder so. Also irgendwie 3 gehabt, dann getrennt, nochmal Kinder gemacht, dann wieder zusammengekommen und dann am Ende waren es, glaube ich, 8. Die waren zum Glück nie alle zur gleichen Zeit da.
Wow.
Aber da war immer was los. Und ich habe mir auch gedacht, Alter, wie machen die das? Aber die sind halt sehr entspannt.
Okay.
Da kann die Welt untergehen hinterm Haus, das juckt die überhaupt nicht. Also die machen dann das konstant weiter, woran die gerade beschäftigt sind. Sehr beeindruckend.
Ich glaube, musst du auch, weil sonst gehst du kaputt. Ne?
Ja, na klar.
Aber wie gesagt, der eine kann das besser, der andere kann das besser. Also ich bin definitiv eher der Mensch,
ich kann alles semi-gut, kann ich dir schon mal sagen.
Ich glaube,
so genau. Dreierkandidat und immer in einem so, also alles irgendwie, genau. Aber nichts richtig.
Ja,
so, und deswegen habe ich dann auch Maschinenbau studiert. Ist ja so das Slogan. Von allem etwas, aber nichts richtig.
Ja, ist das nicht bei, wie heißt denn das andere? Nicht Maschinenbau direkt, sondern dieses andere, wo du diesen
Verfahrenstechnik.
Kaufmännischen Teil noch mit drin hast. Nee,
BWL?
Ja, du hast BWL und Maschinenbau und dann gibt es einen Studiengang, der so komplett zusammen ist.
Wirtschaftsingenieur.
Das war doch die Geschichte, wo alles nicht so nichts Ganzes und nichts Halbes drin war, ne? Wo alles nur angeschnitten wird, glaube ich. Weil Maschinenbau ist, gibt es ja diese 3 Säulen, also Soziales, hier so Rechtliches und Technisches. Mhm. Und da ist das Arztstudium klingt jetzt auch mega professionell, das Medizinstudium. dann das Jurastudium und in der technischen Seite das Maschinenbaustudium. Dann ganz oben. Und wenn ich mich an unsere Mathe 1 Vorlesung oder Regelungstechnik oder sonst was erinnere, dann würde ich das 100% unterschreiben. Ich kann mich immer noch erinnern, wie er da an der Tafel fungierte und dann so zack, in dieser fließenden Bewegung dort irgendwas quick and dirty angemalt hast und du hast da gesessen und sagst so, Alter, was macht er da? Ich verstehe nichts.
Kunstwerke, also wirklich. Ich weiß nicht, wo ich die Bilder noch davon habe. Ich habe teilweise die Tafelbilder da abfotografiert.
Ja, ich auch. Ja.
Das waren wirklich, aber du musstest ja auch fotografieren, weil du gar nicht so schnell mitschreiben konntest, wie der die Dinger dann immer gewischt hat. Fertig, 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 fertig und dann immer.
alle schreiben noch grade, zack, weggewischt.
Ja, genau, weggewischt und schnell irgendwo anders abgeschrieben und dann ging es schon wieder weiter.
Das war krass.
Also ich muss sagen, so das habe ich vorher noch nicht gesehen. Brutaler Typ.
Ja, der war wirklich krass.
Ich meine, die einschieben halt irgendwelche Folien oder irgendwelche Projektor-Dinger dadurch. Also hier nicht Projektor, wie heißt denn das Ding? Overhead-Projektor, doch, so heißt das Teil. Mit irgendwelchen Folien, wo sie drauf schreiben, mit ihren blöden Folienstiften, was wir da damals in der Grundschule noch gemacht haben, 1900, weiß ich nicht, 94 oder so.
Ja.
Und der andere macht dann halt einfach nur eine Präsische mit PowerPoint zusammengetickert, mit schön viel Fließtext, den du dann auch noch abschreiben darfst.
Mhm.
Kann ich mich auch noch erinnern, so in den ersten Vorlesungen, ja, hier, das ist der Text. Und dann kam am Ende, wir können aber auch das Ganze dann auch hochladen und dann braucht ihr das nicht abschreiben. Schön.
Nach 5, 6
Vorlesungen.
Fand ich auch immer klasse. Oder ich weiß gar nicht, das war in der Vertiefung. War das Produktion und Logistik? Also ich weiß nicht, wir hatten dort eine Vorlesung war, das waren, ich weiß nicht, 1000 Seiten Skript. Und dann sagte so, ja, in der Prüfung will ich die Sätze, also die Antworten dann hier wortgetreu aus dem Skript haben und wo wir alle gesagt haben, ja sorry, aber wie sollen wir denn wortgetreu 1000 Seiten auswendig lernen? Hier mit irgendwelchen Diagrammen und Schaubildern. Ja, machen sich keine Sorgen, ich grenze später ein. Und dann hat der auch durchgeballert und du hast wirklich, also du bist fast kaputt gegangen in den Vorlesungen, weil du schon gar nichts mehr aufnehmen konntest, weil du Seiten um Seiten geschrieben hast und das war auch so. Mhm. Der hat auch keine Rücksicht genommen, ne? Der hat einfach abgewischt und gesagt, ja, wenn sie nicht schnell genug sind, müssen sie gucken, dass sie sich das bei ihren Kommilitonen besorgen, denn wir haben ja keine Zeit. Und ansonsten müsste ich das heute Abend selber nochmal erklären, das ist Selbststudienanteil. Und am Ende des Semesters habe ich gedacht, okay, jetzt wahrscheinlich von diesen ganzen Seiten, die wir hier geschrieben haben, ist die Hälfte unwichtig. Und dann sagt er so, ja, ich hatte ja gesagt, ich grenze das Ganze noch ein. Ist ja sonst auch ein bisschen viel, ne? Und dann sagt er so, ja, hier Seite 3, 96 und 920 brauchen Sie nicht machen, den Rest hätte ich gerne. Wo ich mir so dachte, okay, das ist so, es ist so drei Seiten gefühlt rausgenommen.
Egal, wir schaffen das, wir schaffen das.
Boah, das war auch so eine Klausur, weiß ich nicht, ich glaube 3,7 oder so mit ganz viel Glück durchgekommen. Aber das war... Ja,
reicht doch.
Ja, das war krass. Also ja, viel
Gewinn. Bestanden ist gut und gut ist was eins.
Ja, deswegen. Also zum Schluss hat's ja für eine gute Endnote oder Gesamtnote gereicht, aber das war...
Ja, das guckt sich doch auch keiner dann mehr an am Ende. Ich meine, wenn du den ersten Job hast... Und da einigermaßen performst, vielleicht ein bisschen ein schönes Arbeitszeugnis kriegst.
Genau.
Brauchst du noch nicht mal, brauchst einfach nur noch dann am Ende, sag ich mal, die richtigen Schlagwörter, die dann für den neuen Arbeitgeber relevant sind, dann kommst du schon in den nächsten, da guckt sich auch keiner mehr irgendwelche Noten an.
Genau, was ist das? Formbar, teamfähig, unterbezahlt, mit wenig zufrieden. Ich glaube, das ist so das. Und so, naja, Dienstwagen brauche ich nicht, nee. Und dann bist du direkt oben auf. Dann brauchst du auch dein Zeugnis nicht vorzeigen. Hat sich bei mir bis heute keiner angeguckt. In den ganzen Jobs, oder was heißt den ganzen Jobs, so viel hatte ich noch nicht nach dem Studium, aber ich glaube, was habe ich denn jetzt? Zwei. Beide Chefs haben sich das damals nicht angeguckt, weil sie gesagt haben, hier, Endnote passt, du hast den Titel, die Endnote ist gut, also von daher arbeiten
musste. Ganz ehrlich, ein Mensch, der irgendwie, nicht 24/7, aber halt viel beschäftigt ist, wann soll der sich dann noch ein Zeugnis angucken mit irgendwelchen Noten, dann darüber nachdenken, wie das jetzt sein kann? Wenn man jetzt unbedingt speziell irgendwas, es gibt so Leute, die da drauf stehen, die würden natürlich auch dann gucken oder haben auch vielleicht die Zeit, aber wenn es dein Chef selber das macht, der hat ja niemanden dafür, dann guckt er sich den Lebenslauf an, das Anschreiben fliegt über den Lebenslauf drüber, sieht dann vielleicht eine Abschlussnote und wenn die jetzt besonders schlecht wäre, würde er natürlich nachgucken, aber wenn die im Rahmen ist, guckt er doch kein Schwein nach. Dann sagen die, komm, lad den ein, wir gucken uns den an, wenn der persönliche reinpasst, was sowieso viel wichtiger ist, ob du ins Team passt. Ganz ehrlich, und der Rest ergibt sich. Also.
Geh ich hundertprozentig mit, aber ich kann auch, ich weiß nicht, irgendwelchen Bewerbungsgesprächen so vor dem ersten Job oder von Bewerbungen vor dem ersten Job, nach dem Studium damals noch. Klar, größere Firmen, die müssen irgendwie aussortieren und du bewirbst dich logischerweise ja, also du hast ja auch nicht mit 4-0 oder auch nicht mit 3-0 irgendwie das Dings abgeschnitten. Von daher hat man sich da auch beworben und man hat ja vorher auch schon gearbeitet und gemacht und getan. Es gibt ja genug positive Arbeitszeugnisse und so weiter und dann kommt so eine Aussage wie, ja, sie haben ja gar keine 1, weißt du, als sie vor der Endnote stehen. Ja, dann passen sie hier nicht so ins Team, wo ich mir denke, so, was ist das für eine Aussage? Klar. Und dann war irgendwie so, ja, und dann als Satz war so, ja, wir können halt leider nur die Besten einstellen, wo ich mir so gedacht habe, okay, also wollt ihr das jetzt an irgendwelchen Noten festmachen, wer der Beste ist? Also wer theoretisch alles kann, aber praktisch vielleicht nichts. Und jetzt möchte ich natürlich keinen Namen nennen, aber es bewahrheitet sich jeden Tag aufs Neue, dass das genau so ist.
Ja, ich weiß, wovon du sprichst.
Das ist, aber gut, egal.
Ja, aber ich meine, wenn du am Ende halt einen Zulauf hast von, keine Ahnung, tausende von Bewerbungen, dann musst du halt irgendwo anfangen. Ja? Und dann muss man halt nach Noten gucken, dann nimmt man nur die Besten und die hört man sich dann an und dann kann man halt immer noch entscheiden, was man damit macht.
Ja.
So sehe ich das. Und wenn halt ein Unternehmen zusehen muss, dass es halt irgendwie neue Standorte aufmacht, um überhaupt neue Mitarbeiter werben zu können und so weiter, weil halt der Raum nichts hergibt oder nicht die passenden Leute mit sich bringt, und dann guckst du halt schon, ne? Und du brauchst halt unbedingt Support, weil du halt gar nicht mehr weißt, wohin die Workload, wie die Workload abzuarbeiten ist und ständig alles irgendwie verschoben werden muss, dann
Aber findest du den Gedanken nicht paradox, dass klar, die müssen aussortieren und die können nicht jeden nehmen, die können nicht jeden einladen. Das heißt, okay, die sortieren dann scheinbar über die Noten aus. So. Und sagen, sie haben keine 1, keine 1,0, keine 1,3 oder 1,5 also als Endnote. Dementsprechend sind sie nicht gut genug und sie passen nicht ins Team. Das heißt, du bewirbst dich dann ja zum Schluss bei einem Dienstleister.
Ja.
So, und diese Leute, die dann nicht gut genug sind und bei Dienstleistern arbeiten, machen dann aber ja die Arbeit, weil ja die Arbeit von den großen Konzernen, egal welcher, ja dann an einen Dienstleister ausgesteuert wird, der dann ja die Qualität liefern soll, die sie gebraucht werden. Und das sollen aber dann die Leute machen, die ja nicht so gut waren. Also irgendwie macht das keinen Sinn, oder? Weil dann hätten die Leute direkt einstellen können. Nach.
Ja, definitiv. Die werden ja auch dann meistens eingestellt, wenn sie einen guten Job machen.
Ja, genau. Meistens, ja gut, du kannst dich dann meistens dann ausprobieren und wirst dann übernommen. Das stimmt schon, kenne ich genug Leute.
Ich glaube, das ist der Punkt. Das, was dann also die Arbeit, die dann nachher geliefert wird, sieht ja dann der Fachbereich, sag ich mal, für den du dann unterwegs bist. Und vorher hast du dann Personaler drin gehabt, der quasi vorsortiert. Der kennt ja deine Arbeit nicht, der sieht nur dein Zeugnis und kann dich daran bewerben. Oder vielleicht an einem Bewerbungsgespräch, wo du halt auch mal einen schlechten Tag haben kannst. So, und wenn du dann aber performst, sieht das der Fachbereich, der dann natürlich auch einen Hebel am hat und sagen kann, hey, auch wenn der vielleicht jetzt nicht die perfekte Note hat, hör dir den Typen an, der macht gute Arbeit, vielleicht könnten wir den gebrauchen.
Ja. Ja, wenn das so wäre, wäre das immer ganz gut. Ich kann mich noch an so ein paar, ich habe ja ewig keine Vorstellungsgespräche gehabt, außer die ich selber führe mit anderen. Aber ich liebe ja diese, kennst du noch so das, ja, wo sehen sich...
Die Aufregung davor?
Ja, nee, die Aufregung und dann so dieses, weißt du, ein bisschen aufregend, dann kriegst du eine Frage, wo sehen sich in 5 Jahren?
Ja,
ich weiß nicht mal, was morgen ist. Wo soll ich mich in 5 Jahren sehen? Also, jetzt erzähl doch...
Das sind halt diese typischen Fragen, ne?
Aber hast du jetzt schon mal geblickt, also selbst ich, der jetzt regelmäßig Einstellungsgespräche führt und dann... Ich habe irgendwann selber mal diese Frage gestellt und dachte, vielleicht kriegst du jetzt irgendeine Antwort, dass du selber mal verstehst, was möchtest du auf diese Frage eigentlich hören? Kennst du das? Also
Den 5 Jahren.
So, ja, weil was sollst du denn erzählen? Was will denn die Person gegenüber hören? Nicht, dass du dann, keine Ahnung, besoffen auf dem Sofa liegst, sondern dass du ja in dieser Firma aufgegangen bist, voll der Teamplayer, du bist am besten noch aufgestiegen und mega geil und ich liebe diese Firma und ich sehe mich hier voll. Weißt du, also, was sollst du denn Realistisches sagen?
Weißt du? die wollen halt erkennen, was im Prinzip dein Ziel ist. Also, ob du jetzt vielleicht anstrebst, eine Führungsperson zu werden oder vielleicht ein fachlicher Experte werden willst. Oder vielleicht hast du eigentlich nur die Absicht, da reinzurutschen. Ich meine, diese Fragen werden ja meistens sowieso nicht gar hundertprozentig ehrlich beantwortet.
Nö.
Ich glaube, am Ende versucht man halt auch viele Leute einfach aus der Reserve zu locken, um zu gucken, okay, was macht man? Das ist halt keine typische Frage, die man in einem Gespräch halt irgendwie aufruft. Aber mittlerweile kennt man ja diese Standardfragen, die in einem Vorstellungsgespräch auftauchen oder gestellt werden. Von daher sind die Leute darauf vorbereitet meistens und es wird ja immer kreativer, von daher.
Ja, genauso wie solche spannenden Sachen wie Einstellungstests, wo du dann so räumliches Denken beweisen sollst, wo ich dann ich weiß nicht, habe ich da gesessen und dachte so, okay, warum soll ich das jetzt machen? So, was hat das mit meinem Job zu tun? Ne? Habe ich dann auch so gefragt und habe gesagt, okay, ich mache das, ist gar kein Thema. Aber was hat das mit meinem Job zu tun? Soll ich später noch irgendwie, keine Ahnung, Möbel Räume einrichten oder wofür?
der Raumgestalter.
Ja, wofür soll ich denn jetzt hier
räumliches Denken beweisen? War das für deinen ersten Job oder was? Voll der Ausbildung oder was?
Ja, genau. Also ja, nach dem Studium. Ne? Nach dem Studium.
Nach dem Studium. Da haben sie danach gefragt. Ich meine, du hast quasi Konstruktion auch mitunter vertieft, auch selber konstruiert und dann fragen sie dich, ob du räumliches Denken irgendwie auf Reihe hast.
Ja, das ist auch völliger Quatsch gewesen. Also
ich glaube, wenn du kein räumliches Denken hast, dann kannst du eigentlich gar nicht konstruieren.
Genau.
Meiner Meinung nach. Also vor allen Dingen haben wir ja auch technisches Zeichnen 1 und 2 gehabt. Da musstest du ja auch von Hand zeichnen, nur gar noch im Studium. Und das kriegst du ohne räumliches Vorstellungsvermögen kriegst du das halt einfach nicht auf Reihe.
Ja, gut.
Aber ich meine, die Leute, der eine legt halt da drauf Wert, der andere legt halt da drauf Wert. Ich meine,
ja, irgendein Verfahren muss man haben, aber ich finde das immer so, weißt du, das ist so völlig an der Sache vorbei. Weil da sitzt vielleicht jemand, der mega gut ist in dem, was er macht, der motiviert ist, der was schaffen will, der voll Bock auf den Job hat, weißt du, der perfekt passen würde. Aber du sortierst den aus, weil du dann irgend so ein wildes Verfahren hast, wo der dann räumliches Denken machen muss und dann da abkackt. Und dann sagst du, ja, sorry, aber sie haben den Einstellungstest nicht bestanden, wir können sie leider nicht nehmen. Weißt du, also was für ein Quatsch. Und das habe ich denen damals auch gesagt. Ich habe dann da nicht angefangen, weil ich fand es so, ja, ich fand es so dumm einfach. Und ich hab das zwar bestanden, aber ich habe dann später gesagt, nee, sorry. Also, weißt du, ich glaube, das passt hier einfach nicht.
Ja, so. Man kann sich dann halt darüber halt auch mit der Firma identifizieren oder halt nicht, ne?
Ja.
Die einen wollen halt einen Job, die anderen gucken halt, wo sie am besten hinpassen. Und ja, diese Methoden sind teilweise wirklich unter aller Sau. Also ich hab zum Glück bisher nur positive Erfahrungen eigentlich gemacht, größtenteils. Ich meine, diese Situationen sind halt immer super stressig. Ich kann mich noch an dieses eine Gespräch da unten in Bayern erinnern, bei einem großen Automobilzulieferer. Und ich war so, weil ich unbedingt in diesen Laden rein wollte, war ich wahrscheinlich einfach so unglaublich nervös, weil ich halt einfach auch nichts falsch machen wollte.
Ja.
Ich hatte zum Glück einen Kontakt, der quasi in der Nachbarabteilung unterwegs war, der vorher in meiner letzten Firma beschäftigt war, den ich halt fragen konnte, in welche Richtung das Ganze halt geht, wie sich das alles entwickelt. Und ja, wurde mir dann schon gesagt, das wird halt sehr technisch, ne? Also
ja,
am besten läufst du los und guckst du die Teile an. Und das Geile war, wir hatten halt die Teile, die dort entwickelt werden, von dem Zulieferer hatten wir halt überall herumliegen. Konnte ich mir alles angucken. Aber dann ging es halt los mit Berechnungskoeffizienten und. Also wirklich richtig schön tief in diese Materie rein, wo ich gesagt habe, hey, ich habe vorher getestet. Also ich habe so ein Ding nie ausgelegt. Und das waren halt Grundfragen, die man einfach in der Situation dieses Nervösseins einfach nicht mehr abrufen kann, dieses Wissen. Du weißt, es ist super simpel, nichts Komplexes, und du fängst dann da an, vor allem wenn dann halt so eine Gedenksekunde vergeht, hast das Gefühl, du hast schon zehn Sekunden nichts gesagt.
Ja.
Und es wird immer schneller, der Druck baut sich auf, und das habe ich sowas von vergeigt, aber
habe ich in der
Bachelor Erfahrung gewesen.
Ja, genau. Also ich habe das gehabt in der nicht Bachelorarbeit, sondern in der Projektarbeit, glaube ich, in der zweiten. Da war ich ja oder habe mich ja beworben bei auch einem großen deutschen Automobilhersteller im Süden und war dann auch zum Bewerbungsgespräch da.
Mit P oder mit A?
Mit A.
Ah, ja.
Mit P wäre natürlich ein Highlight geworden, aber es hat mich dann irgendwie nie so gereizt. Da ich ja damals auch das entsprechende Auto gefahren habe, hat mich das natürlich mehr angezogen. Und da wollte ich unbedingt hin. Und ja, okay. Da weiß ich auch noch, dass ich das unbedingt wollte. Mhm. Und bin dann da. Und die haben mich ja tatsächlich eingeladen. Und da war ich ja noch so froh drüber. Und ich durfte sogar auf dem Parkplatz vorne parken, weil ich das entsprechende Auto fahre. Bei denen ist es ja echt krass, wenn du wenn du dort kein Fabrikat aus diesem Werk fährst, musst du auf dem Mitarbeiterparkplatz ganz hinten parken, und da fährt auch kein Bus. Also die haben so Shuttle von diesen großen Parkplätzen, und von hinten fährt aber kein Bus. Das heißt, da kannst du dann schön im Regen laufen. Und ich hatte.
Was ist denn das für eine Einstellung, bitte, ey?
Ja, das hat er mir am Telefon, als wir dieses Gespräch hatten, dass ich eingeladen werde, hat er mich gefragt, wie kommen Sie runter, Zug oder Auto? Habe ich gesagt, ich komme im Auto.
Zug ist die Anbindung.
Genau. Die Anbindungen sind einfach Käse. Und dann hat er gesagt, was fahren Sie für ein Auto? Und dann habe ich gesagt, ja, hier so und so. Und sagte, oh ja, passt, okay, dann können Sie hier direkt auf P1 oder was, das, hole ich Sie ab. Ich sage, okay, gibt's andere? Ja, erkläre ich Ihnen dann unten. Und dann hat er mir das, als ich dann da war, habe ich dann nochmal nachgefragt, und dann hat er mir das so erzählt und sagte, ja, sorry, aber wer sich hier nicht mit der Firma identifiziert, sondern hier nur Geld verdienen will und dann sich dann aber ein anderes Fabrikat holt, der soll auch morgens durch den Regen laufen.
Ja, das ist natürlich Support der Firma, ne, die verkaufen dann schließlich diese Fahrzeuge, aber
ja
wenn es danach geht, weiß ich nicht. Ich meine, das muss ja alles zusammenpassen, ne? Work and life. Man kann sich ja nicht nur komplett von dieser Firma abhängig machen. Das ist natürlich schön, wenn man voll für das Ding lebt.
Ja.
Aber es gehört ja noch so viel anderes drumherum dazu. Also, können Sie gerne machen. Okay. Aber interessant. Interessante Erfahrung. Schön, dass wir das Gespräch dahin geführt haben, dass ich davon jetzt mitbekommen habe.
Ja, das, was ich abschließend dazu sagen wollte, ich habe es auch total verkackt, weil ich so aufgeregt war und das unbedingt wollte. Und dann, ja, haben sie halt auch einfach eigentlich einfache Fragen gestellt. Immer so, weißt du, immer so mit so einer Hintertür im Prinzip so eine Frage. Ne? Also wenn man so ein bisschen drüber nachgedacht hätte oder im Nachhinein, oder wenn ich diese Fragen heute kriegen würde, wüsste ich genau, was ich darauf antworten sollte. Aber damals war ich einfach so nervös und wahrscheinlich wie der letzte Trottel, so ungefähr. Also keine Ahnung, so kam es mir zumindest danach halt vor. Und ja. Die haben es halt auch abgesagt, weil die hatten natürlich dementsprechend extrem viele Leute, die sich darauf beworben haben. Und ich habe so die ganzen Tests bestanden, aber dieses Abschlussgespräch, da war ich einfach so hibbelig, dass sie sich dann zum Schluss, haben sie mir auch gesagt, also der Rest hat gepasst, aber das war halt so ein bisschen, da war halt, gab es halt jemanden, der hat sich da ein bisschen besser gemacht. Mhm. Und dann im Nachgang, ja, bin ich nicht traurig drum. Also ja, schon, aber so wie es jetzt, also wer weiß, wie es sich dann entwickelt hätte und so wie es jetzt läuft, ist auch cool. Und von daher alles gut, aber ja. So sind wir halt jetzt auch wieder von unserer Woche komplett abgedriftet zu Bewerbungsgesprächen und haben schon wieder 50 Minuten verballert. Richtig gut.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, komm, weil eigentlich war das Ziel heute, und das Ziel werden wir natürlich wie immer erreichen, in unserem extra XXL Podcast, wie jede Woche. nein, wir wollten heute mal eine neue Rubrik einführen, um einfach mal zu gucken, wie sind unsere Interessen und gleichen die sich oder sind die unterschiedlich und wenn ja, inwiefern. Und zwar wollten wir mal so ein bisschen, also die Rubrik nennt sich dann Top 3, ist wahrscheinlich auch keine Atomphysik und gibt es wahrscheinlich auch schon öfters, aber für uns passt es ganz gut. Haben uns jetzt für den ersten Teil zwei Hauptkategorien ausgesucht, jeder durfte sich eine aussuchen.
Lass uns doch einfach mal von Beginn an mit einer anfangen, und zwar die du ausgesucht hast, damit wir das Ding hier nicht komplett sprengen.
Ja, genau, dann gucken wir, wie wir durchkommen.
Ich meine, eine reicht erstmal, und vor allen Dingen haben die beiden Themen so wenig miteinander zu tun, von daher können wir beim nächsten Mal dann die andere Kategorie nehmen, würde ich sagen.
Ja, wir sollten vielleicht ansonsten auch anfangen, Kapitelmarken zu setzen. Ja, aber wir können ja gucken, wenn wir diese Rubrik aufgrund dieser Neuheit jetzt in 5 Minuten durchrattern, dann können wir die zweite auch noch schnell machen.
Ja, sicherlich. Aber die Freiheit lassen wir uns auf jeden Fall.
Ich gehe davon aus, dass wir damit jetzt anfangen. Ja. Und unsere erste Kategorie sind tatsächlich E-Autos, wo wir jetzt jeder unsere drei beliebtesten Autos aufgeschrieben haben und da ein bisschen was zu sagen wollen. Und ich gehe davon aus, dass wir während dieser Thematik abdriften zu, keine Ahnung, was ist völlig unsinnig.
Atommüllentlagerung oder ich weiß es nicht.
Ja, genau. Was sie ja bei uns hier in der Gegend auch 2 Stück aufmachen wollen oder eins aufgemacht haben und eins noch aufmachen wollen, können wir also gleich abschweifen.
Eins ausschaben und das andere auffüllen.
Ja, genau. Super, das wird richtig gut. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal mit der Kategorie E-Fahrzeuge. Du bist ja... Also ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile echt komplett hyped. Da streiten sich ja die Geister drüber, gut, schlecht oder man weiß es nicht.
Man merkt das dezent, dass du voll auf dem Hype drauf bist, weil du versuchst irgendwie in jedem Themenvorschlag irgendwie diese blöden E-Autos unterzubringen, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe. Ich habe meine Favoriten und ich habe auch meine drei. Ich habe sie mir nicht notiert. Ich habe mir gestern einfach so ein paar Informationen darüber reingezogen. Ich hoffe, es reicht als Content. Also erwarte nicht zu viel detailliertes Wissen über irgendwelche Fahrzeuge, irgendwelche Preise und Reichweiten und Ladetechniken. Also ich gehe eher so nach dem Optischen und nach gewissen Grundfunktionen. So mehr gibt es bei mir da nicht. Aber genau. Ich finde es gut, dass du da so, dass du quasi da voll brennst in diesem Thema. Falls es dann bei mir irgendwann mal soweit sein sollte, dass ich mir so ein Ding zulegen will, werde ich dich vorher konsultieren, um meine Entscheidung halt irgendwie treffen zu können. Vor allem, weil der Markt halt mittlerweile so bunt ist. Ne? Also es gibt ja wirklich...
Im Moment explodiert es, ja.
Von allem etwas, ja. Da will ja jeder ein bisschen was vom Kuchen abhaben von diesem Trend.
Ja, du hast vor 2 Jahren hast du nur Tesla gehabt und so, keine Ahnung, irgendwie... Ein Autobauer, weißt du, europäischen oder wie auch immer, der dann mal so ein Nischenprodukt hatte. Oder Toyota halt hier mit ihrem komischen Gerät. Jetzt, ich weiß nicht so, innerhalb des letzten Jahres ist ja krass, trotz dieser ganzen Krisen, die wir hatten, ist es ja extrem geboomt. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir dich ja innerhalb dieses Podcasts dazu, dass du direkt Caddy weg, schönes Elektroauto, ID Buzz, selbe Größe.
War das jetzt quasi die Attention, wieder in Shoppen zu verfallen, oder was?
Ja, genau, also vielleicht erzählst
keine du... Keine Sendung ohne Shopping.
Wollte ich gerade sagen, vielleicht, das haben wir die Woche noch gar nicht angeschnitten, wobei ich...
Du hast doch vorhin erzählt, was mit meiner Steuerklasse passiert ist.
Stimmt, ja, du kannst jetzt nicht mehr so viel shoppen. Ich habe tatsächlich, ne, also, um nochmal kurz Shoppen anzusprechen. Wir wollten
sagen, nee, Garten lass uns machen. Mit den Kategorien anfangen, sonst wären wir gar nicht mehr fertig, oder?
Ja, stimmt. Okay, pass auf, dann willst du starten oder soll ich?
Fang du mal an, dann weiß ich ja, in welchem Rahmen ich mich bewegen soll. Du hast ja sicherlich eine gewisse Vorstellung gehabt, wie du das präsentieren möchtest. Ich würde mich dann dem Ganzen quasi anpassen.
Ja, also ich würde jetzt auch...
Also wir starten auf jeden Fall von der 3 und gehen dann zu Platz 1, ja?
Genau. Und dann halt immer im Wechsel, würde ich sagen. Also ich hab für mich auch jetzt keine... Also das ist wirklich meine persönliche Meinung. Und da gehe ich jetzt nicht nach... Hat irgendein anderes Auto vielleicht eine bessere Ladeleistung? Hat es vielleicht, keine Ahnung, eine bessere Verarbeitung oder? Sondern das ist wirklich für meine aktuelle Situation die Auswahl, welches Auto würde ich mir jetzt holen, sozusagen. Mhm. Und da habe ich auf Platz 3 den Hyundai Ioniq 5.
Oh. Ja, das wäre mein Platz 2 gewesen.
Okay, kannst du ja dann auch gleich nochmal was zu sagen, warum der bei dir 2 ist. Also ich habe ihn auf Platz 3 gewählt. Also grundsätzlich ein sehr, sehr schönes Auto, finde ich. Ich finde es sehr gelungen von der Optik. Nicht zu futuristisch, aber doch irgendwie knackig und irgendwie auf den Punkt.
So catchy.
Ja, genau. So scharfe Kanten und auch von innen sehr geil verarbeitet, dafür, dass es... Also das nicht abwertend, aber Koreaner sind ja sonst immer so ein bisschen sehr viel Kunststoff oder sehr viel hartes Kunststoff. Und klar ist es in diesem Auto auch, aber mit einer Verarbeitung, wo man sich denkt, ey, das ist wirklich ein Auto. Wenn man ein Mensch ist, der sehr viel auf Haptik Wert legt, dann kann man das. Unter gewissen Einschnitten kann man sich das wirklich geben. Und wenn ich,
ja, die haben in den letzten 10 Jahren richtig Gas gegeben. Also ich meine, die sind ja. Von nichts auf Konkurrent von Volkswagen irgendwie hochgestiegen. Das ist schon eine Leistung.
Auf jeden Fall. Und für mich kam dieses Auto halt einfach in Frage. Alleine wegen dieser typischen Thematik von Hyundai. 7 Jahre Garantie, 7 Jahre Inspektion, ne, Inclu. Mhm. Das heißt, es wäre das perfekte Auto für, also du brauchst dir keine Sorgen mehr machen. Das kann die nächsten 7 Jahre nichts passieren und ich habe noch nie ein Auto 7 Jahre gefahren. Das heißt, du kannst das Ding mit Rest, also ordentlich Restgarantie weiterverkaufen. Dann finde ich zum Beispiel, du hast ja auch 3 Varianten, also 2 Akkutypen, ich glaube irgendwas um die 50, ne? 56 oder sowas netto und dann, ich glaube, die große ist 72,6 Kilowattstunden.
Ja.
Und das Auto hätte ich genommen in Kombination mit dem Allrad und dann den 225 kW Leistung. Einfach ausgrund der Tatsache, du kannst ja auch eine Anhängerkupplung ranmachen. Und je mehr, also durch den Allrad hast du natürlich nochmal so ein bisschen mehr Anhängerlast, wobei das jetzt bei dem Hyundai kein Highlight ist. Ich habe tatsächlich keine genauen Zahlen mehr gefunden, aber ich glaube, das, was ich mal gesehen hatte, war wirklich kein Highlight, was der ziehen kann.
Ja, das wird wahrscheinlich nicht viel sein, aber das Geile ist, du kannst im Konfigurator einen Anhänger mitbestellen.
Genau. Das macht auf jeden Fall auch so richtig viel Sinn. Ich hatte das auch gesehen, als ich mir den mal konfigurieren wollte, hast du gedacht, okay, wow, was für ein Zubehör, weißt du? Ich hatte geguckt und das, was ich so reinkonfiguriert hätte, ich glaube, das Fahrzeug startet so knapp über 40.000. Ich glaube, 41.500 oder wie auch immer. Und ja, ich glaube, ich wäre zum Schluss ungefähr bei 60.000 rausgekommen.
Aber abzüglich Förderung, ne?
Ja, genau. Krass viel Geld, muss man sagen, für ein Auto. Wäre ein Preis, den ich noch nie für ein Auto bezahlt habe. Privat auch nie machen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo jetzt andere Autos, glaube ich, rein preislich diesen Platz mehr verdient hätten, aber so in der Gesamtkombination auch, dass du 800 Volt Ladesystem hast und irgendwie 10-80% in unter 30 Minuten knacken kannst, wenn alles gut läuft.
Ja.
Ist gut, muss ich sagen. Deswegen.
Muss das mal eine Ladesäule finden, die das kann.
Das ist auch wieder wahr und die dann auch funktioniert. Nimm auf jeden Fall keine, wenn du mal ein Elektroauto hast, nimm keine E-On-Ladesäulen. Da hätte ich, die hätte ich am liebsten abgebrannt.
Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob es mal für Gebrauchtwagen tatsächlich, also gebrauchte Elektrofahrzeuge, irgendwann mal einen richtigen Markt geben wird, so wie es bei den Verbrennern halt auch gibt, dass man, ich meine, Jahreswagen, ja, gar kein Thema, aber jetzt so einen 5 Jahre alten Hyundai beispielsweise, Ioniq, Ob es das tatsächlich dann noch gibt, weil ich meine, Kapazität des Akkus nimmt ja immer weiter ab. Was macht man dann mit den Dingern? Baut man die auseinander oder verwertet man die?
Ich
Oder?
glaube, wie ist es denn bei Volkswagen? Ich glaube, was machen die? 8 Jahre und 150.000, oder? Auf den Akku, dass er noch mindestens 80% Kapazität hat.
Ja, genau. Ja, aber
Und
würdest du jetzt sagen, weil du ja gerade davon gesprochen hast, wäre jetzt ein hoher Preis für ein Fahrzeug und hast du noch nie ausgegeben und bla bla bla. Aber würdest du jetzt losgehen und sagen, ich kaufe mir einen gebrauchten E-Wagen? Also
schwierig.
jetzt mit keine Ahnung, 150.000 Kilometern drauf und keine Ahnung, 80% Leistung.
Schwierig. Also man hat ja immer dieses Bild vor Augen, wie ist sein iPhone mit 80% Akku, ne? Also das ist ja etwas, wo du dann so ab 80%, und deswegen ist das ja auch immer so diese Schallgrenze, ist es ja wirklich, da merkst du den Einschnitt bei der
Ja.
Lade, bei der oder bei der Struktur des Akkus. Von daher, ja, würde ich so ein Fahrzeug kaufen.
Kommt auf den Preis an.
Es kommt auf den Preis an und auf die, ja, wahrscheinlich auch auf die Lebenssituation. Viele Leute können sich ja diesen Gedankengang gar nicht mehr machen, wenn es irgendwann keine Verbrenner mehr gibt oder nicht zugelassen werden dürfen und es nur noch einen Gebrauchtwagenmarkt gibt, dann wirst du das, dann, ja, dann wahrscheinlich, es wird sich ja so aufbauen, denke ich mal, wie es jetzt auch ist. Es wird die Leute geben, die sich neue Elektroautos kaufen, weil sie die Kohle dafür haben. Und dann wird es die Leute geben, die sich das nicht unbedingt aussuchen können und die dann gezwungen sind, so ein gebrauchtes Auto zu kaufen. Und die haben dann aber, ich denke, also zumindest mit der Akkutechnik, die wir aktuell haben, werden die dann Nachteile haben. Denn wenn du dann einen Akku kaufst, der dann nur noch 80 oder weiß ich nicht, 75% Kapazität hat, musst du halt deutlich öfters laden und hast halt nicht mehr die Flexibilität, wie du sie dann zum Beispiel vorher mit deinem Corsa hattest oder wie auch immer.
Ja, das ist, denke ich mal, so ein Übergangsproblem, ne? Irgendwann mal wird ja die Kapazität sicherlich so hoch sein, dass du sagst, ich habe jetzt eine Reichweite von 1000 Kilometern. Wenn ich dann nur noch 80 habe, dann fahre ich halt 800. Immer noch kein Thema.
Genau. Also das denke ich auch. Also wenn
Was
da
ich jetzt,
die.
was ich jetzt, sorry, dass ich nochmal dir ins Wort falle. Ich vermute, dass es jetzt vielleicht so eine Übergangslösung geben wird, dass man sagt, man nimmt die Gebraucht nochmal in einem Leasingvertrag auf, dass man quasi so eine Art Second Leasing macht.
Ja.
Und dann gebraucht an den Mann bringt mit einem attraktiven Preis und halt, ja, einem gebrauchten Fahrzeug. Ja, das
Ja.
würde sich ja für alle anbieten, weil da kauft keiner die Katze im Sack. Der kann sagen, okay, ich fahre das Ding jetzt nochmal 3 Jahre. Und dann hole ich mir halt den nächsten gebrauchten. Und nach 3 Jahren kannst du den Akku dann halt, weiß ich nicht, als Speicher zu Hause oder sowas nutzen. Weiterverkaufen.
Genau.
Also irgendjemand verwertet das Ding, du gibst es weiter und die bauen daraus halt so einen Hausspeicher.
Genau, das
Zum Beispiel.
ist ja mittlerweile gang und gäbe, ne? Bei Skoda ist es ja auch so, dass die angehalten sind, diese verbrauchten Akkus kann man nicht sagen, aber diese Akkus, die nicht mehr für ein Fahrzeug benötigt oder genutzt werden können, werden ausgebaut und dann als Speicher für die Automobilhäuser genutzt, ne? Als Speicher für die Photovoltaikanlagen.
Ja.
Von daher, ich könnte mir das für einen Hausspeicher auch vorstellen, weil das, was du dann hier reinknallst, ob ich da jetzt einen Akku habe, der 100% oder 80% kann, da mache ich halt einen Block mehr rein, so ungefähr, weißt du? Also ein Paket und komme dann auf dieselbe, wenn der Preis dann passt. Und bei den Ladezyklen, die du hier bei so einem Haus hast, ja, ich meine, da kannst du das Ding hier locker für die nächsten 5, 6, 7, 10 Jahre nutzen, ne? Also da würde ich mir keine Sorgen machen.
Ja, wieso? Du hast ja eigentlich theoretisch dann im Sommer jeden Tag laden und laden.
Ja,
Laden und laden.
aber lange nicht mit diesen, mit dieser Stärke oder mit dieser Intensität, weißt du? Also weil wenn du sonst das Auto mit, ich sag mal, 100 kW oder 150 kW geladen hast oder diese Batterie, und was schmeißt du dann bei so einer Photovoltaikanlage rein? Das sind
Ja,
dann
und
drei, vier,
gerade
fünf.
am Abend brauchst du dann ja auch nicht so viel Strom, hast ein bisschen Licht, hast ein bisschen Fernseher, Computer, was auch immer. Du wäschst ja dann meistens nicht mehr, du saugst nicht mehr, du hast den Backofen eigentlich dann auch nicht laufen, ja oder doch vielleicht.
Ja,
Ja.
du hast lange nicht so eine krassen Belastung wie in dem Autobetrieb. Von daher, ich denke, das ist relativ problemlos. Also ich würde das auf jeden Fall machen. Wenn sie das anbieten würden, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Und wenn du dir mal ein gebrauchtes Elektroauto kaufst, kannst du gerne zu mir in die Firma kommen. Ich habe einen Tester, kann ich dir sagen, wie viel Kapazität dein Akku noch hat.
Ne?
Außer du hast einen Tester, da kannst du es abfragen.
Komm auf dich zu.
Was ist denn dein Platz 3?
Mein Platz 3 ist tatsächlich der BMW i3. Quasi so der erste
Urgestein,
elektrische. Ja, das Ding gibt es ja schon mittlerweile, glaube ich, seit 2013 oder 2014 auf dem Markt.
Ja, kommt hin.
Mittlerweile mit sehr vielen Updates oder wie Lifecycle-Updates, nennt sich das ja bei BMW. Ja, was mir in dem Fahrzeug halt gefällt, ist, dass das Ding eigentlich so ein bisschen bahnbrechend für diese ganzen neuen Technologien war. Also es wurde ja vieles recycelt, es wurde sehr viel mit CFK gearbeitet. Da hat man im Prinzip gezeigt, was halt eigentlich möglich ist. Das Ding hatte am Anfang eine relativ geringe Reichweite von knapp unter 200 Kilometern, die ja mittlerweile durch die verbesserte Akkutechnologie halt auch über 300 Kilometer reicht mit dem großen Akku. Ja, und was halt das Fahrzeug so besonders macht, ist, ich bin sowieso irgendwie ein bisschen Fanboy, BMW-Fanboy, und ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, so ein Ding auch mal gebraucht zu kaufen für diese kurzen Strecken, die man halt in der Stadt hat, weil mir halt irgendwie einerseits die Designsprache zusagt, andererseits halt, ja, diese Entwicklung im Fahrzeug, also dieses ganze, ich sag mal, Know-how, was die dort reinstecken, das ist halt immer noch, ich weiß nicht, ich bewundere das halt im Vergleich zu anderen Herstellern. Andere Hersteller machen halt den Standard und ich finde, die machen dann immer noch mal einen on top.
Ja.
Ich meine, das Fahrzeug wiegt 1300 Kilogramm mit einem fetten Akku.
Ja, das ist krass.
Das ist schon eine Leistung. Ich glaube, das Monocoque wiegt irgendwie 130 Kilo an sich. Dann der Rest an Teilen ist halt irgendwie Kunststoff und Aluminium. Das ist schon, finde ich, gut, ist natürlich auch nicht unbedingt günstig, ist aber auch ein BMW, also hat er auch schon ein bisschen was mit Premium zu tun. Und ich glaube, da geht es irgendwie bei knapp über 40 los. Wird jetzt auch noch bis Mitte des Jahres produziert.
Also genau, ich wollte gerade sagen, Juli stellen sie die Produktion ein, ne, leider.
Ja, genau, dieses Jahr, die wollten das eigentlich irgendwie noch Ende des Jahres, glaube ich, weiterführen und jetzt wird er eingestellt. Aber ich finde das Fahrzeug halt, gerade so für den Einstieg in die E-Mobilität, finde ich das irgendwie perfekt. Hat zwar nicht die riesen Reichweite, aber wie gesagt, halt gerade für die Stadt ideal. Und ich stehe halt auf dieses dieses ganze System an sich von BMW, wie das alles zusammenarbeitet, das Navi, die Sprachbedienung, das ist halt in meinem Alten ist das halt schon super geil. Und an diesem BMW i3 hat mich das, also hätte mich das jetzt gereizt, den halt irgendwie zu kaufen.
Ja.
So.
Also, ja, kann ich verstehen. Also ich denke, es ist jetzt nicht das ultra prädestinierte Langstreckenauto, ne? Weil ich glaube, so realistisch kommt er so 200 Kilometer weit mit dem Akku. Der hat ja, glaube ich, auch irgendwie, was hat der, 43 Kilowattstunden netto oder sowas.
Die schreiben da was von 120 Amperestunden.
Ja, okay.
Was auch immer das bräuchte, könnte man jetzt mal durchrechnen.
Ja.
Aber die Reichweite, ja, ich denke auch, also je nachdem, wie du halt fährst, du kannst ja auch verschiedene Modis fahren.
Genau.
Bist du sicherlich so um die 200 bis 300 Kilometer weit kommen mit dem Ding.
Ja, das heißt, es ist kein hundertprozentig prädestiniertes Langstreckenauto, aber wenn man jetzt guckt, gibt genug Autos in der Klasse für den Preis, die genau diese, also die auch voll in dieser Reichweiten Bandbreite liegen. Von daher, schönes Auto, aber er ist mir persönlich, also er ist so krass futuristisch, ne? Also er ist so.
Findest du? Ich finde, er sieht aus wie so ein Audi A2.
Genau, den mochte ich damals
nur so ein bisschen aufgeblasen.
Ja.
Und er sieht halt nicht so wie der Hyundai zum Beispiel. Der Hyundai wirkt ja auf der Hinterachse so extrem klobig, finde ich. Also wenn du den anguckst, okay, der sieht ja eigentlich aus wie ein Golf.
Ja.
Ist aber wahrscheinlich noch mal einen Meter länger und noch deutlich breiter. Das Ding ist ja wirklich ein Koloss. Es ist halt wie so ein aufgeblähter Golf 3 von der Karosserieform her so. Und wirkt halt mega klobig. Ich habe mir damals mal von JP Performance hier so ein Video reingezogen, wo er das Ding getestet hat, weil das Ding mich auch interessiert hat, als es rauskam. Und als sie dann um dieses Fahrzeug herumgegangen sind, habe ich so gedacht, wie ist das Fahrzeug? Entweder sind die Typen halt so super winzig oder das Fahrzeug extrem riesig. Und das ist bei dem BMW nicht so, finde ich. Der wirkt halt noch so, die Proportionen sind noch stimmig, irgendwie passend. Klar, es sieht halt jetzt anders aus als ein BMW, aber BMW hat auch vorher zum Beispiel nie so ein Steilheck irgendwie angeboten. Das
stimmt,
kennt man halt vielleicht von den Kombis. Die sind aber auch alle sehr sportlich und das Ding ist halt wirklich wie so eine Wand hinten runtergecuttet. Ist nicht unbedingt meins, aber ganz ehrlich, wenn ich so ein Fahrzeug fahre, ich sitze ja meistens sowieso innen drin, von daher.
Ja, das stimmt.
Ich finde halt geil, die Türen sind halt super interessant bei dem i3. Du hast ja diese Portaltüren, wo du quasi das Ganze wie so ein Scheunentor aufmachst und dann kannst du vorne und hinten einsteigen. Man hast halt deutlich mehr Platz, weil du die Tür halt vorne nicht mehr stört, wenn du gerade jetzt irgendwie Kinder oder sowas hinten reinsetzt. Was halt blöd ist, die Gurte sind im Prinzip dann in der B-Säule verstaut, so wie bei jedem normalen Fahrzeug auch. Und das heißt, wenn du die Tür aufmachst, ist die B-Säule ja quasi geöffnet und du musst dich halt immer abschnallen, um die Tür öffnen zu können hinten.
Jetzt habe ich gerade überlegt, aber wie ist das? Weil wir jetzt gerade das Thema Kinder anschnallen und so hatten. Wie ist denn, also das sind ja quasi so die hinteren so Suicide Doors, ne? Also so nach hinten, ne?
Ja, genau. So wie beim Mazda MX-8 oder so, ne?
Ja, ich glaube, der hat das auch, ne? Ja.
Der hat das auch gehabt,
jetzt überlege ich nur gerade, wenn ich in so einer Parklücke stehe.
Und Scheiße.
So, und ich muss diese nach hinten aufmachen, dann habe ich halt prinzipiell die vordere Tür im Weg, die muss ich also dann auch aufmachen und muss mich dann zwischen den zwei Türen durch. Also weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich habe dadurch, das ist zwar ein geiles Feature, aber ich glaube, ich hab's im Alltag dadurch schwieriger, oder?
Ja, also Parklücken sind eine Katastrophe. Ich meine, du musst zwangsläufig die vordere Tür aufmachen, um hinten ranzukommen. Also von daher, eigentlich ist die Karre unnütz. allein durch die Türen.
Ja, okay.
Aber darüber habe ich mir zum Beispiel keine Gedanken gemacht. Also so beim Parken, ja. Ich habe halt diese Situation nicht, dass ich irgendwie quer parke.
Ja, siehst du, aber so.
Aktuell.
So, ja. Und das finde ich dann ganz witzig an diesen Kategorien, dass man mal alle Seiten durchbeleuchten kann, ne? Oder mal so ein bisschen überlegt, welche Stärken und Schwächen haben diese Autos, weil ansonsten ist es natürlich ein super Auto, aber für das, was, also gut, aber ich finde, für das, was er bietet, ist er teuer. Aber gut, es ist halt BMW, ne? Also es war ja noch nie anders. Und du bist es ja gewöhnt. Von daher,
ne? Naja, die können alles außer billig.
Das stimmt.
Ja.
Ja, willst du denn eventuell direkt mit deinem Platz 2 weitermachen, weil dann könntest du direkt im Anschluss jetzt noch was zu dem Hyundai sagen, wenn du den auf Platz 2 hattest, weil das würde mich dann direkt interessieren.
Ja, sicher, gerne. Ja, Hyundai Ioniq 5. Also, ich fand das Ding irgendwie bahnbrechend, so von der Form her, das hat mich total angesprochen, von den Konturen, von den LEDs, wie so futuristisch und dann irgendwie doch noch so solide und irgendwie auch dann gut durchdacht mit vielen neuen Features. Wobei ich auch nicht weiß, ob das tatsächlich alles so gut miteinander funktioniert. Also ob dieses Infotainment-System wirklich so weit ausgereift ist, dass es so Hand in Hand alles funktioniert. Das weiß ich zum Beispiel, gibt es zum Beispiel bei BMW, würde es sowas halt nicht geben. Wenn etwas nicht funktioniert, kommt es nicht rein. Das ist so ein bisschen so dieser Apple-Style, finde ich.
Ja.
Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann wird es nicht aufgenommen und so lange halt weiterentwickelt, bis es vernünftig läuft. Und ich glaube, viele andere Hersteller sind dann so, ja, das ist jetzt gerade State of the Art, wir können das zwar nicht hundertprozentig, aber wir schmeißen das mit rein. Und ich glaube, da hat er so leichte Schwächen. Aber grundsätzlich solides Auto, vor allen Dingen mit den neuesten Technologien, mit super Reichweiten. Ja, ich denke, es ist halt für sämtliche Situationen irgendwie das richtige Auto. Und dann halt auch noch für einen humanen Preis mit einer schönen Garantie. Ne, also mit super Konditionen am Ende.
Ja, das stimmt.
Wo ich glaube auch, wenn ich jetzt nicht unbedingt passionierter Touring- oder Kombi-Fan wäre, direkt halt zuschlagen würde, wenn ich jetzt ein E-Auto suchen würde.
Genau. Also ich würde das auch alles so unterschreiben. Das Einzige, und was du gerade angesprochen hast mit dem Infotainment-System, Da ist es zum Beispiel, ich glaube, was ist der Nachfolger oder kann man das Nachfolger nennen? Vom BMW i3 ist ja, glaube ich, der iX, oder? Wobei der iX in einer ganz anderen Klasse spielt. Der kostet ja auch, keine Ahnung, 120.000, 130.000 Euro.
Ja.
Das heißt, der ist teurer, aber ich habe das Gefühl, dass er irgendwie so eine Hommage an dieses Ding, an den Dreier ist. Und da zum Beispiel ist das, was du, habe ich letztens einen Bericht drüber gesehen und ist genau, was du sagtest. Also das funktioniert halt alles, ne? Das Infotainment läuft. Du kannst gute Laderouten planen und so weiter und so fort. Also das funktioniert. Und das ist das Einzige, wo ich sagen würde, Kritikpunkt bei dem Ioniq. Und das hat für mich dann zum Schluss auch zum Beispiel mich dazu bewogen, den auf den dritten Platz zu packen. Mhm. Weil der hat eine ziemlich, also mit dem aktuellen Softwarestand, ich meine, das kann man ja heute relativ schnell beheben, sowas. Aber mit dem aktuellen Softwarestand kannst du keine gescheiten Langstrecken planen. Denn du kannst einerseits nicht durchsortieren. Also er schickt dich, weißt du, du planst etwas und er schickt dich total strange, also auf verschiedene Ladesäulen, teilweise so mit 22 kW. Du willst ja nicht, wenn du Langstrecke von der Autobahn fährst, willst du ja immer 8 Stunden mit 22 kW laden, sondern du willst ja im Bestfall die volle
1% und ab zur nächsten, ne.
Ja, genau. Du willst ja am besten die volle Ladeleistung irgendwie ausnutzen und dementsprechend ja auch an eine Säule ran, die, also wo du richtig Gas geben kannst, weil das Teil kann ja auch, ich weiß, jetzt müsste ich lügen, aber auch, ich glaube auch um die 200 kW oder sowas, ne, laden, der Hyundai?
Ja, ich glaube schon.
Ne, so, also der ist auf jeden Fall durch das 800-Volt-Ladesystem extrem schnell, was Nachladezeiten angeht. Und dann willst du nicht an eine 22 kW-Säule fahren oder an eine 50er. Und du kannst genau diese Auswahl nicht treffen. Das hast du ja bei ganz vielen im Moment. Volkswagen ist jetzt ja gerade erst mit dem 3.0-Update auf den Markt gekommen. Was ist die, zum Beispiel der ID.5 zum Beispiel jetzt kriegt oder der Skoda Enyaq iV als RS. Der kriegt das jetzt auch. Und es ging da vorher auch nicht. Das heißt, du bist immer gezwungen, wenn du anständig fahren willst, zum Beispiel mit hier Abarth Route Planner oder sowas, deine Strecke zu planen und das Ganze dann über App, über Android Auto oder sowas oder, ne, auf den Bildschirm zu schmeißen, weil das eigene System das nicht bietet. Mhm. Und dann war auch die Spracherkennung von dem Teil nicht ganz so gut und so. Also wie gesagt, das sind alles so Sachen, Sprachgeschichten wäre mir egal, aber gerade was so Routenplanung angeht, ist halt gerade bei einem Elektroauto ist ja essentiell, ne? Weil Laden, also ich möchte nicht irgendwo. Also seit ich das erzählt habe, wann war das, in der zweiten Folge oder sowas, wo ich das Elektroauto hatte und dann mit 1% oder so an dieser Ladesäule angekommen bin, ist etwas, was man nicht unbedingt haben will, wenn man da gerade neu drin ist. Und da war das gleiche Problem, weil du auch eine beschissene Laderoutenplanung über die eigene Software machen konntest, hattest du diese Problematiken. Und weil E.ON solche verdammt guten Säulen baut, das kommt dann auch noch dazu.
Ich weiß nicht, wieso man das nicht auf die Reihe kriegt, ne? Aber das liegt halt wieder daran, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht. Warum standardisiert man das nicht? Sagt, so läuft's, eine Art von Stecker und nicht 1000 verschiedene Kabel, die man da irgendwie braucht, 1000 verschiedene Säulen.
Ja.
Einfach mal ein Schuh. Warum reguliert man das nicht einfach? Ich begreife es nicht. Ich meine, klar, man muss es irgendwo am Anfang freilassen, dass man halt in verschiedene Richtungen entwickelt, wenn man keine Ahnung hat, was jetzt am besten funktioniert. Aber dann irgendwann mal muss man da einen Deckel drüber setzen und sagen, so und nicht anders, alles andere kommt gar nicht erst in Frage.
Ja. Ja gut, jetzt mittlerweile ist es ja so, dass Gott sei Dank die meisten über diesen CCN-Standard gehen und du nur noch die Koreaner und Japaner hast, die diesen CHAdeMO-Standard nutzen. Mhm. Und von daher, also es wird ja langsam, aber du hast schon recht, also es macht das Ganze sehr, sehr kompliziert und da ist ja Tesla einfach, das muss man einfach so sagen, ne? Dadurch, dass die halt das komplette Ladesystem mit anbieten, sind sie da halt einfach einen Step weiter, muss man sagen, ne?
Jetzt bist du wieder da. Ich habe dich gerade kurz nicht gehört.
Ah, okay. Ja, ich hab nur erzählt, dass das Problem, oder bis wohin hast du gehört?
Du hast gerade nur kurz einen Podcast aufgenommen, ne?
Ich habe nur kurz den Podcast noch zu Ende aufgenommen, ja, genau.
CC, was irgendwas mit, ich wollte halt gerade fragen, was das überhaupt ist. Ich kannte das gar nicht.
Ja, die
das sind Standards, die China und Korea, die Koreaner haben.
Genau, CHAdeMO. ist einfach ein anderer Steckertyp.
Ah ja, okay.
Ne?
Ja,
also die haben einfach, die haben sich daran nicht gehalten, an diese, an die, ich nenne es jetzt immer europäischen Regulare. Standard oder whatever, haben halt ihren eigenen gemacht und das, der heißt Chademo. Hast du ganz oft an diesen, ja, an vielen Ladesäulen hast du das dran. Ich glaube auch bei den EMBW-Dingern und sowas, da hast du immer noch einen Stecker Chademo. So, und ich weiß gar nicht, was der Hyundai hat, der müsste das ja auch haben. Aber das sind so Sachen, so tief wollen wir hier nicht reingehen, müsste ich jetzt auch lügen, also interessiert mich in dem Fall auch nicht. Aber wie gesagt, das Infotainment-System ist noch nicht perfekt. Ich schätze mal, die arbeiten daran und es wird nicht mehr lange dauern, bis das kommt. Und von daher hat es mich dann aber für den Platz 3 bewegt. Und ja, dann würde ich sagen, hau ich mal meinen Platz 2 raus. Und den habe ich auch gerade schon angesprochen. Und für mich ist das der Skoda Enyaq. Ne? Tada! Ne? Den habe ich ja, tatsächlich habe ich den ja auch bestellt. Jetzt könnte man sich fragen, warum bestellt man etwas, was man nur auf Platz 2 votet? Da kann ich dann gleich noch was zu sagen, wenn ich auf Platz 1 bin. Das ist eine relativ einfache und traurige Geschichte.
Ja. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Ja. Und ich vermute auch, wir beide haben denselben Platz 1.
Okay, ich bin gespannt. Ja, wie gesagt, Skoda Enyaq ist tatsächlich preis-leistungsmäßig im Moment mein Favorit aus dem Volkswagen-Konzern, muss man sagen. Denn er hat ja als direkten Konkurrenten, was ist das? Ich glaube, ID5 und irgendwo ja auch ID4. Und wenn du dich da reinsetzt, dann hast du extrem viel hartes Plastik, extrem, ich finde auch lieblose Verarbeitung. Also eigentlich von außen schöne Autos, kann man nichts sagen. Wirklich irgendwie gut gelungen, gutes Konzept. Und dann, ich habe aber in letzter Zeit immer das Gefühl, dann kommen sie beim Innenraum an und dann hat keiner mehr Bock. Und dann, weißt du, es ist so schade, weil die bauen an für sich so geile Autos. Auch von den Verbrennern zum Beispiel. Also zum Beispiel Touareg oder sowas. Es ist mit, und jetzt, wir reden mal einfach gar nicht über Preise, aber einfach von so ein gelungenes Auto, von innen und von außen. Also wirklich perfekt. Und diesen Standard, also diesen grundsätzlichen Standard, erwarte ich doch auch, wenn ich mit einer Marke in einen neuen Markt eindringen möchte und dort auch weiterhin Weltmarktführer sein möchte oder dahin wieder aufsteigen möchte. Ja, wie gesagt, es sind unglaublich, unglaublich grundsätzlich ja schöne Autos, die sie bauen und auch von der Technik her gut und sowas. Und dann kommen sie aber, wie gesagt, dann kommen sie zum Innenraum und auf einmal haben sie scheinbar keinen Bock mehr. So, und knallen sie das günstigste Plastik rein, was sie haben, und dann auch so lieblos und dann mit diesem Drehstockregler, weißt du, dort an der Seite am Lenkrad, da muss man sich wirklich fragen, wer hatte diese Idee, weißt du, wirklich?
Was ist ein Drehstockregler? Erzähl mal.
Ja, kennst du das? Oder google mal bei dir, oder zum Beispiel, wie du schaltest im ID, in der ganzen ID-Familie. Da hast du ja wie bei den Amis, sag ich mal, so einen zusätzlichen Hebel am Lenkrad.
Achso, wie früher bei den alten Kassettenrekordern im Prinzip, hier so diese Tasten.
Ja, so in der Richtung, aber du hast dann diesen Hebel, wo den du dann aus vorne und nach hinten drehen kannst für die Gänge.
Ach, okay.
Katastrophe, wirklich. Sieht einfach, mir gefällt das überhaupt nicht. Also es sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Wenn du dagegen zum Beispiel den Enyaq siehst, der ja nur von Skoda kommt und wo man ja eigentlich der Meinung sein sollte, dass dieses Fahrzeug wahrscheinlich nicht so diesen Qualitätsanspruch haben sollte wie der Mutterkonzern, ist es aber in dem Fall komplett anders, weil die haben gefühlt viel bessere Materialien, die haben weniger Kunststoff. Den Kunststoff, den sie haben, haben sie irgendwie von der Anmutung her besser verarbeitet. Sie haben, ja, sie durften sich scheinbar relativ viel bei Audi bedienen. Das heißt, wenn du dort den, ja, ich sag mal, dieses kleine Schaltbracket siehst, dann ist das aus dem Audi Q4 zum Beispiel oder aus dem Audi e-tron. Also solche Kleinigkeiten halt. Die Sitze sind anders. Du hast echt schönes Leder. Ich habe mir zum Beispiel selber diese, wie heißt die Ausstattung? Lounge, glaube ich, ne? Dieses mit Oliven gegerbte Leder geholt, ne? Dieses, was ist das? Beige Leder. Ich habe jetzt ein 80X genommen. Und würde mir aber wahrscheinlich für privaten 80er nehmen, weil ein Allrad bräuchte ich jetzt nicht zwingend. Und wenn ich auf den Preis achten würde, dann würde ich, und auf die Reichweite, dann ist wahrscheinlich die 80er die sinnvollste Variante, weil du einfach in den meisten Varianten ja den Allrad nicht brauchst und eher so ein bisschen auf Reichweite gehst. Das heißt, macht der 80er, also der 80 kW-Stunden Akku, dann am meisten Sinn. Würde ich jetzt einfach mal sagen, ist wohl auch der meistverkaufteste bei Skoda, so wie ich jetzt gehört habe, hat dann 77 Netto-KW-Stunden. Ist dummerweise bei 160 km/h abgeriegelt, wie die ganze Volkswagen-Familie, finde ich schwach, muss ich tatsächlich sagen. Denn ja, klar, sie wollen natürlich nicht, dass die Fahrzeuge eine extrem kurze Reichweite haben, weil sie dann nur schnell fahren und dementsprechend dann irgendwie dann darüber abgewertet werden könnten von der Konkurrenz, weil es dann heißt, ja, guck mal, jetzt fahren sie 180, 200 und sind nach 100 Kilometern leer.
Ja, das ist halt Strategie.
Ja, wobei ich sage, ich als Nutzer weiß doch, okay, wenn ich mit einem Elektroauto so fahre, ist es extrem unwirtschaftlich. Wenn der Akku dann nach 100 Kilometern leer ist, dann ist es mein eigenes Problem. Ich weiß, es ist sinnvoller, 140 zu fahren, aber wenn ich Bock habe, eine kurze Strecke 200 zu fahren, dann möchte ich das auch gerne machen. Und deswegen finde ich das total bescheuert, dass man da beschnitten wird. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so. Aber gut, 160 ist wahrscheinlich, ist es gut für meinen Blutdruck und so. Also ich denke, ist es okay, wenn ich das die nächsten 3 Jahre mache. Du hast bei denen, es gibt interessanterweise 2 verschiedene Akkus, der 80er und der 80X sozusagen, die sich, und der RS, der sich die 80 Kilowattstunden Batterie teilen, haben einen anderen Akkutyp als zum Beispiel der Enyaq 60, also mit den 60 Brutto Kilowattstunden.
Also nicht vom selben Hersteller.
Ja, genau. Und das
oder ist der Typ an sich ganz anders?
Der Typ ist anders und der Hersteller ist auch anders. Ah, okay. Und jetzt müsste man sich ja eigentlich denken, okay, der 80X, und da kann ich ja einfach mal sagen, ne, also wenn du das Auto relativ voll machst, und habe ich gehört, dass so ein Auto dann 64.500 Euro kostet. Und extrem teuer, auch für Skoda, das muss man einfach mal überlegen, wie sich da die Preise entwickelt haben. Aber lassen wir das mal vom Preis her ganz.
Abzüglich Umweltbonus dann, oder was?
Ja.
Alter.
Also es ist schon es ist schon sportlich, muss man sagen, ne? Also es ist wirklich, wenn
dann lieber Platz 1.
Ja, weil, guck mal, du musst 900 Euro für eine Wärmepumpe dazu zahlen. Also es sind alles so Sachen, die ich nicht verstehe. Normalerweise müsste das bei den Volkswagen Fahrzeugen und bei diesen ganzen Derivaten, die da so mitspielen, müsste das mit drin sein, wenn du Weltmarktführer werden willst, denn das ist etwas, eine Wärmepumpe, sorry, aber das ist ein Muss für ein Auto, ne? Aber musst du auch beim EQS, bei Mercedes, ne? Ein Auto für 180.000 musst du auch eine Wärmepumpe dazu, oder es gibt, glaube ich, gar keine sogar. Also, ganz wild irgendwie. Auf jeden Fall ein super, super Auto, aber wie gesagt, das könnte man ja denken, bei den Autos, die halt teurer sind, müsste dementsprechend ja auch der bessere Akku drin sein, damit du ihn schneller laden kannst. Ne? Größerer Akku, schnellere Ladezeit, weil teurer. So. Jetzt ist es lustigerweise so, dass es bei Skoda oder bei Volkswagen oder bei den VAG-Produkten genau umgekehrt ist. Der größere Akku ist der langsamere, der dann 6 Minuten länger braucht vom Laden und auch nicht diese hohen Ladeströme verträgt. Und ich bin gespannt, wie lange der dann hält. Ich meine, da das ein Dienstwagen ist, geht nach 3 Jahren wieder weg, interessiert mich dann nicht so. Aber wo wir schon bei diesem Thema Gebrauchtwagenmarkt sind, bin ich gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Und der neuere Akkutyp, der dann in den 60ern drin ist, lädt tatsächlich schneller. Ne? Also da kommst du im Verhältnis deutlich unter 30 Minuten. Und das ist so eine Sache, verstehe ich nicht.
Der hat aber auch weniger Kapazität, ne? Oder du meinst jetzt auf die...
Im Verhältnis gesehen trotzdem.
Ja.
Okay. Ist er trotzdem deutlich schneller und kann auch grundsätzlich mehr Ladeleistung aufnehmen. Also mit dem neuen Update, 3.0er Update, sind ja, glaube ich, 125 kW möglich oder 150. Jetzt müsste ich lügen. Nee, ich glaube 125 ist Maximum jetzt. Und es soll auf 100, nee, warte mal, jetzt muss ich überlegen. 125 war das alte Update, das 2.0er, und das 3.0er geht jetzt, glaube ich, auf 150, so. Und die größeren Akkus können diese 150 kW ab, aber wirklich nur in der Peak und fallen dann relativ schnell runter, auf einen deutlich niedrigeren Strom. Und da muss man halt einfach sagen, scheiße. Für das Geld und für den Akkutyp, wo ich mir den ja kaufe, weil ich ja viel auf der Autobahn unterwegs bin, suboptimal. Aber es ist meiner Meinung nach immer noch das beste Fahrzeug aus der direkten Volkswagen-Sparte, also als direkte Tochter von mit Skoda. Klar könnte man auch Audi Q4 oder sowas, aber ich finde, da passt Preis-Leistung nicht so hundertprozentig. Und ich glaube, Audi ist so, also ich liebe Audi, aber wenn, dann würde ich mir einen e-tron holen, der liegt aber deutlich über 100. Das kommt für mich auch nicht in Frage. Und also schon von den Kosten her, selbst wenn es ein Dienstwagen ist, du musst das Ding ja versteuern. Das ist irgendwo ist auch Schluss. Also das so, ich brauche so ein Auto auch nicht. Ein Traum wäre natürlich, wenn ich mir jetzt irgendwer schenken würde, ne, so ein e-tron GTRS. Habe ich jetzt letztens drin gesessen und wollte am liebsten gar nicht mehr aussteigen. Wirklich ein wahnsinnig schönes Auto, super verarbeitet, also wirklich perfekt. Aber halt, ich habe mir dann im Schwarzraum mal konfiguriert und habe dann bei 186.000 aufgehört und habe gedacht, okay.
Ja. Man darf ja auch mal träumen.
Ne, genau, es ist so, ich brauche es nicht, wenn ich es hätte, schön, aber ja. Ich bin da tatsächlich so diese Skoda-Fraktion, so Preis-Leistung, das ist mein Ding.
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin mehr so Skoda-Fan, was so die E-Autos angeht, bin ich tatsächlich gar nicht im Thema. Das ist sehr, sehr oberflächlich und ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal ein Kombi kaufen würde, würde ich mir auch, glaube ich, einen Skoda zulegen.
Was würdest du für einen holen?
Den Octavia.
Ja, wobei ich dir da empfehlen kann, kauf dir mit zwei Kindern den Superb.
Ja, es ist auf jeden Fall auch ein schöneres Auto, ist aber auch deutlich größer.
Ja, wirst du brauchen. Kann ich dir.
Ja gut, wir haben ja den Teddy auf der anderen Seite, der hat ja ein bisschen Platz. Und,
stimmt, hast du recht.
Jetzt für mich bräuchte ich eigentlich auch gar keinen Kombi mehr. Also einen Kleinwagen würde ja reichen, aber...
Hier, Zoe.
Irgendwie, genau. Ich hatte erst überlegt, ob ich dann auch mit aufnehme in meine Top 3.
Und dann, geiles Auto.
Ja, prinzipiell. Also funktioniert. Und genau das, was wir eigentlich auch brauchen in den Innenstädten, ne? Diese Dinger.
Ja, es ist so. Also ich
muss... Aber leider nicht geschafft in die Top 3. Wir müssen jetzt auch weitermachen.
Ja, ja, also und da kann man ja sagen, normalerweise, mittlerweile gibt es so viele schöne Sachen. Eigentlich müsste ich hier Top 20 machen, weil ich solche Produkte wie Kia EV6 und so jetzt auch nicht drin habe und das eigentlich ein mega geiles Auto ist, was für mich, für meinen Alltag aber nicht passt und deswegen habe ich ihn nicht mit reingenommen. Mhm. Wobei du, wie gesagt, bei den Kia-Dingern, ne, und da musste ich letztens wieder nicht denken, als ich in dem Teil gesessen habe, du kannst ja über einen Adapter dann auch Strom abgeben, über die Ladebuchse, bis zu Geräte bis zu 3,6 kW. Mhm. Das heißt, Kühlbox beim Campen, perfekt, schließt du vorne an, ja. Optimal. Also, und das muss man wirklich sagen, super cool. Ich hoffe, dass das vielleicht nochmal in einem Update irgendwie auch dann bei der VAG-Familie kommt. Denn wenn ich jetzt an meinen ENIAC dann noch irgendwie einen Dreierstecker, jetzt ganz dumm gesagt, stecken könnte und dann mein Handy und meine Kühlbox laden könnte, das wäre echt ein feuchter Traum, muss ich sagen.
Ja, aber geht das nicht über den Zigarettenanzünder?
Ja, aber der Zigarettenanzünder wird, soweit ich weiß, über das 12-Volt-Bordnetz gespeist. Die haben ja zwei, ne? Die haben ja das normale 12-Volt-Bordnetz, ne? Mit einer normalen Batterie und dann die Hochvolt-Batterie. Mhm. Und soweit ich weiß, läuft der Zigarettenanzünder über den 12-Volt. Also vielleicht belehrt mich der Händler eines Besseren.
Nee, das wird so hinhauen, meiner Meinung
nach. Ja, würde ich nämlich auch sagen. Und das ist...
Da haben sie sicherlich an der Struktur nichts geändert. Und ja. Bei Mioniq 5 geht das übrigens auch, dass du da hinten was rausziehen kannst aus der Ladebuchse.
Stimmt. So, ja, und das eigentlich bringt ihn das wieder einen Ticken nach vorne, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wie gesagt, da ich mir diese Autos hier als Dienstwagen hole, muss ich etwas Bestimmtes fahren und dementsprechend fällt der Hyundai halt raus. Aber wie gesagt, es wäre ein super Auto. Muss man einfach sagen. Ja, kommen wir zu den ersten Plätzen.
Magst du anfangen? Du müsstest ja jetzt weitermachen, ne?
Ja, kann ich gerne machen. Die Marke ist wahrscheinlich die gleiche bei uns beiden mit Tesla.
Ja.
So, und ich habe das Auto, was ich mir eigentlich bestellen wollte, auf Platz 1 genommen und habe damals, ja, und habe damals aber auch wegen dem Preis und wegen dem eben genannten Problem dieses Fahrzeug dann nicht bestellen können und dann auch wegen dem Preis wollen.
Ja.
Und mein Platz 1 ist das Tesla Model X.
Oh ja.
Als damals Long Range, ich glaube jetzt mittlerweile kriegst du ihn nicht mehr als Long Range, jetzt kriegst du ihn als normalen X oder als Plate.
Was hat der? Der hat 1200 PS Systemleiste?
1020 ist der Plate, ja.
Ah ja, okay, 1020, dann hab ich mich verguckt.
Genau.
Und ja, ich hatte auch kurz überlegt, also, aber, erzähl, sorry.
Nee, alles gut. Also, von der Sache her, also, ich wollte damals ein Model X haben, weil Tesla halt ist halt, was Multimedia angeht, Vorreiter. Ne? Jetzt, natürlich hast du so ein paar Einschnitte, was ja, was die Qualität, was genau, was Spaltmaße und angeht, das stimmt. Aber auch da muss man sagen, die sind ja auch, also die haben ja mittlerweile erkannt, dass der europäische Markt ziemlich wählerisch ist und aber auch sehr wichtig. Und wenn du jetzt siehst, dass die Model Y, die jetzt aus Berlin kommen, von der Qualität deutlich besser sind und aber fast mit der Qualität aus Shanghai, also der aus der Gigafactory Shanghai gleichzusetzen sind, dann ist die Qualität schon deutlich besser. Nur die direkt aus Amerika kommen, sind halt was irgendwelche Passgenauigkeiten und so angeht, dann immer noch schlechter. Mhm. Aber das Model X wäre, glaube ich, so wie ich das verstanden hätte, auch aus Shanghai gekommen und somit hätte ich dann jetzt auch nicht die Probleme gehabt. Mich fasziniert an diesem Auto einfach, zum Schluss ist es ja, ja, kann man sagen, es ist ein SUV und auch ja riesig groß. Du kriegst ja auch bis zu 7 Sitzplätze. Meiner Meinung nach das perfekte Familienauto. Du hast eine ausgeklügelte, also du hast ein ausgeklügelte, also zum Schluss ist es ein Computer auf Rädern, ne, mit einem super Betriebssystem. Du hast ein grundsätzlich ein super Auto, du hast eine gute Akkustruktur, du hast ein mega Ladenetz bei Tesla. Was, und deswegen ist dieses Auto für mich auch auf Platz 1, weil einfach dieses Komplettpaket vom Auto über dieses Ladenetz, wo du halt wirklich bequem E-Auto fahren kannst, ohne dir Gedanken zu machen, von welchem Anbieter ist diese Ladesäule, funktioniert die, ist die kompatibel mit meinem Auto und, ne? Denn kann ich dir sagen, E-Ladesäulen, das ist eine Katastrophe. Und wenn du da irgendwann mal hinkommst, macht keinen Spaß. So. Und bei einem Supercharger wirst du immer wissen, ja, ran, Stecker rein, läuft.
Ja, aber den musst du auch erstmal finden, ne? Also ich weiß gar nicht, ob ich schon mal so ein Ding gesehen habe, außer an einem Rasthof.
Die sind manchmal, also gerade so Deutschland, sind die manchmal ein bisschen abgelegen. Also meistens musst du von der Autobahn runterfahren. Dafür hast du dann immer direkt 10, 15 Stück, ne? Vielleicht manchmal auch nur 5 oder so, wenn du einen kleinen Platz hast. Aber du hast immer ausreichend. Also ich habe ein paar Leute, die Tesla fahren und die sagen, die haben noch nicht einmal irgendwo gestanden und mussten irgendwie warten. Klar, das wird natürlich, also und Tesla baut natürlich auch immer krass aus, ne? Also die bauen ja dann nicht nur ein. Ja, aber damit
steht und fällt eigentlich alles, ne? Also
genau. Also das ist ja so. Und wenn du siehst, dass zum Beispiel die anderen Hersteller ziehen jetzt ja auch so ein bisschen nach, aber wenn du siehst, dass teilweise dann eine oder zwei Ladesäulen gebaut werden, wo du dir denkst, okay, ja, schöne Idee, aber was soll ich mit zwei Ladesäulen, weißt du, wenn dir jeder ein Elektroauto kauft? Ja, und wenn du dann Tesla zum Beispiel siehst, wenn die irgendwas bauen, dann bauen die da 7 oder 10 oder 15 Stück von den Dingern hin, ne? Du hast teilweise unten im Süden, hast du Ladeparks von denen, ist krass. Also von daher ist es für mich einfach die, wäre das perfekte Auto gewesen, er wäre natürlich auch, er geht natürlich auch an die 100.000 oder knackt die sogar, wenn du den voll machst. Deswegen war halt auch damals die Geschichte, dass ich gesagt habe, nee, preislich ist einfach zu krass. Aber wie gesagt, du hast 7 Sitze, du hast bis zu 2577 Liter Kofferraum, wenn du umklappst und wenn du mal was transportieren willst. Mhm. Ansonsten hast du auch in der zweiten Sitzreihe echt angenehm viel Platz, kannst wirklich gut sitzen, und hast eine WLTP-Reichweite, die, also WLTP wissen wir ja, ist auch Augenwischerei, aber ist relativ nah dran an diesem Wert. Skoda zum Beispiel ist das Fahrzeug, was am weitesten weg, in Relation am weitesten weg von dieser WLTP-Reichweite ist, ne? Der wird ja mit knapp 500 Kilometern angegeben. Realistisch kommt da 300, 320.
Okay, krass.
Wenn du Hypermiling machst, bestimmt auch 400, aber das war's dann auch. Dann macht's auch keinen Spaß. Ich bin auch keiner, der sich mit 80 in deinen LKW hängt, ne?
Was ist Hypermiling?
Ja, wenn du wirklich versuchst, so viel Strecke zu machen, wie irgendwie möglich, ne? Und hängst dich dann, keine Ahnung, in den Windschatten von irgendeinem LKW und keine Ahnung, machst unten die Klappe auf, wie bei Fred Feuerstein, so ungefähr, weißt du? aber das ist nicht der Fahrstil, den ich habe, sondern ich will ja damit, dass man damit nicht rast, ist klar. Aber VMAX beim Tesla Model X 262 km/h.
So. Das ist eine Ansage.
Ob man das fahren will, ob man das muss, mit meinem jetzigen Auto fahre ich auch selten 200, aber wenn ich Momente habe oder mal Bock drauf habe, kann ich es machen. Ja, wie gesagt, 536 Kilometer WLTP-Reichweite und so, also es passt halt einfach. Und wie gesagt, das ist jetzt hier auch, sind auch noch Daten vom Plate halt, 1020 PS. Kann man machen. Braucht kein Mensch, aber kann man machen.
Ja.
Was ist denn dein Derivat aus diesem Konzern?
Ja, mein Derivat wäre ein bisschen bodenständiger.
Model 3 oder Model Y?
Model 3.
Ja.
Tatsächlich.
Ja, geiles Auto.
Ja, also ich sehe die Dinger jetzt öfter mal auf den Straßen hier rumfahren. Ich weiß, ich glaube, die Model 3 wird auch hier in Deutschland gebaut mittlerweile, ne?
Im Moment nur Model Y. Model 3 kommt immer noch aus Shanghai, USA und lass mich lügen. Die haben ja, glaube ich, in Texas jetzt auch was aufgemacht. Mhm. Aber ich glaube, prädestiniert kommen die Dinger aus Shanghai. Mhm. Für den europäischen Markt, ne?
Mhm. Ja, also muss ich sagen, ist für mich, grundsätzlich Tesla ist halt für mich das E-Auto. Alles andere ist halt irgendwie versuchen, das Ganze zu knacken. Also das ist halt so der, das, wie sagt man, da gibt es so einen Begriff für,
Dreck.
State of the Art,
ja,
im Prinzip. Und genau. Ja, alle anderen versuchen da irgendwie halt dran zu kommen. Ich meine, die Dinger sind teilweise halt auch ein bisschen nerdig und ein bisschen nischig. Mhm. 260 km/h Spitze ist für mich halt irgendwie bei einem E-Auto unsinnig, aber okay. Man muss halt vielleicht Leute damit abholen, dass man halt solche Beschleunigungs- oder Endgeschwindigkeitswerte da präsentiert.
Sie schreiben dir halt einfach nicht vor, du kannst.
Das ist halt wiederum gut, aber ich meine, wer fährt 260 tatsächlich? Also
ja, die wenigsten.
Wir hatten vorher alle, die ganzen Verbrenner sind ja auch alle irgendwie größtenteils abgeriegelt bei 220, 230 und selbst dann. Also reicht mir halt alle Male. Trotzdem finde ich, dass gerade wo du sagst hier Infotainment, ist, da passt halt alles, Ladesäulen passt halt alles. Das Unternehmen geht halt mit in sämtliche Richtungen und muss nicht nur hinterher hecheln, sondern ist halt ja Vorreiter. Und wenn ich die Wahl hätte und das notwendige Kleingeld dafür, würde ich mich für einen Model 3 entscheiden, glaube ich, weil der halt auch einfach vom Platz her für das, was ich damit alltäglich so mache, halt vollkommen ausreichen würde.
Für welchen würdest du dich entscheiden? Standard Range, Long Range oder Performance?
Ich glaube, Standard Range würde mir ausreichen.
Okay. Also
Müsste der sein mit den 600 Kilometer, oder? Oder ist
das
schon...
Nee, das ist Long Range, würde ich sagen.
Das ist schon Long Range?
Ja. Standard Range kommst du, glaube ich, so in der Realität auch so um die 300 Kilometer.
Ach so, das ist der, okay, der dann auch deutlich
aber
andere Beschleunigungs- und Endgeschwindigkeitswerte hat.
Ja, genau, aber du hast, also wie gesagt, wenn du einen Standard Range nimmst und ich würde sagen, dass der Standard Range tatsächlich für die meisten Leute das perfekte oder die perfekte Wahl wäre. Denn wenn man sich überlegt, wie, also natürlich tendierst du als Autofahrer immer dahin, oh, ich brauche Reichweite, ich brauche Reserven, ne? Ich will weit kommen, wenn ich es muss. Aber wenn man sich jetzt das mal genau überlegt, als Privatmensch zumindest, wie oft fährst du weit? Also wie oft fährst du eine Strecke, die weiter als 300 Kilometer ist? In den seltensten Fällen, wenn du mal in Urlaub fährst. Aber im Normalfall fährst du morgens zur Arbeit, danach noch einkaufen und weiß ich nicht, wenn du gut drauf bist, vielleicht noch zum Sport. So, aber wie weit ist das? 100 Kilometer hin und zurück? Weißt du, wenn es hochkommt?
Ja.
Also
Vollkommen ausreichend. Aber du willst halt auch nicht, so wie du halt mit Verbrenner das nicht täglich machst, ständig tanken.
Ja, wobei das halt, glaube ich, ein Umdenken. Also das ist, glaube ich, einfach so ein, ja, ich sag mal, ich nenne es mal Komfortdenken, was du vielleicht aus der Verbrennerwelt halt einfach über die letzten Jahrzehnte ja kennst. Mhm. Aber auch da ist es ja so, ich meine, wie oft tanke ich? Einmal die Woche, alle anderthalb Wochen. Und wenn ich jetzt mit dem Elektroauto fahren würde und ich kann zu Hause laden und im Bestfall vielleicht noch auf der Arbeit, dann kann ich am Tag fahren, komme immer noch mit 60% Akku zu Hause an, vielleicht 70, mhm. stecke ihn über Nacht an und dann ist gut. Und selbst wenn ich ihn zu Hause nicht laden könnte, könnte ich ihn den nächsten Tag noch zur Arbeit fahren und ich könnte den Tag danach auch noch zur Arbeit fahren und könnte dann irgendwo an den Supercharger für eine halbe Stunde ran und wäre für den Rest der Woche auch safe, weißt du?
Ja, es sind halt viele Punkte, die ja dann teilweise auch irgendwie wieder dagegen sprechen. Ich meine, du kannst nicht jedes Mal einen Supercharger ran. Das macht dein Akku dann halt auch auf kurz oder lang nicht mit. Ich meine, wenn du das Ding liest, ist dir auch vollkommen egal, aber ja.
Andererseits,
die Dauer des Akkus stirbt halt damit. Und dann musst du mal betrachten, fährst du das Ding halt in der Stadt. Aber das ist halt eine ewige Diskussion, wenn wir da jetzt einsteigen, sind wir morgen nicht fertig. Wenn du in der Stadt jetzt jedem so ein Ding hinstellst, mit einer Reichweite von 200 Kilometern oder vielleicht 100. Okay, in der Stadt brauchst du vielleicht nicht so viel, aber du stehst halt und dann musst du halt einmal die Woche irgendwie tanken. Es gibt gar nicht so viele Ladesäulen, wenn jetzt jeder so ein Ding fahren würde, um das alles irgendwie abzudecken, meiner Meinung nach. Und also gerade in der Stadt hast du halt nicht die Möglichkeit, zu Hause zu laden, vor allen Dingen so eine Wallbox irgendwo anzubringen. Ich weiß nicht, wohin das führen wird. Aber da waren wir ja auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie wir da hingekommen sind.
Ja, wir sind ja grundsätzlich über die, also welchen du jetzt nehmen würdest. Denn das Einzige, was ich dazu noch habe, also wenn du jetzt, also wahrscheinlich würde ich mich auch für eine Long Range entscheiden, ne? Das, weil zum Schluss habe ich genau dasselbe Denken. Wir fahren ja nur oft ans Meer und wenn ich die Möglichkeit habe, durchzufahren, wenn die Kinder gut drauf sind, dann möchte ich das auch gerne nutzen. Ne? Von daher, klar, auch wenn wir das nur einmal im Monat machen oder ja, gehen wir mal von einmal im Monat im Schnitt aus, dann möchte ich da aber diese Freiheit haben, durchzufahren und vielleicht nicht nur mit 130, sondern auch mit 150 oder 160 km/h. Aber andererseits ist es natürlich so, du gibst 10.000 oder musst 10.000 Euro mehr ausgeben für einen Long Range, schleppst dann quasi immer in der Zeit, wo du halt nicht diese langen Strecken fährst, den größeren, schwereren Akku mit, was dann wieder zulasten der Effizienz geht, was zu einem höheren Verbrauch führt und dann tankst du automatisch wieder für mehr Geld. Weißt du, also das ist, und dann musst du auch öfters an die Ladesäulen, weil du einfach eine schlechtere Effizienz hast. Und ich glaube, das ist wirklich so ein, also da muss man sich, da weiß ich auch nicht, was da perfekt ist, aber ich wahrscheinlich.
7.000 Euro ist der Unterschied.
Oder 7.000. Hm. Ja, aber es sind halt 7.000 Euro und da muss man sich überlegen, was ist dann zum Schluss besser? Und man muss ja, glaube ich, überlegen, ich weiß nicht, wenn du gerade auf dem Konfigurator bist, ich würde jetzt einfach, glaube ich, sagen, du kriegst den Standard Range, wenn du nicht den vollen Autopiloten nimmst, sondern halt nur den normalen. Und wenn du dann alle Förderung abziehst, kriegst du das Ding, glaube ich, irgendwas um die 36.000, 37.000 Euro. Und das finde ich wiederum
für eine 37?
Ja, nach Abzügen von irgendwie, weiß nicht, ne, diesen knapp 9.000 Euro Zulagen.
Die qualifizieren sich für den Umweltbonus von 7.500 Euro, steht da.
Ja, und dann hast du ja, glaube ich, noch was.
Der Grundpreis liegt bei 49.990.
Vom Standard Range?
Der Standard Range, ja.
Krass, okay, vielleicht haben sie jetzt schon die Preise wieder angezogen. Okay, damals, als ich noch geguckt habe, ist das Ding auf jeden Fall unter 40 gewesen. Und ich hatte irgendwie im Kopf, dass es so 36, 37 sind. Aber gut, kann natürlich sein, sie haben jetzt die Preise wegen der Lieferengpässe angezogen und weil sie gemerkt haben, dass das Ding läuft ohne Ende, ne? Und sie wollen natürlich noch mehr Dings fahren, aber gut, okay. Wo war der Dings? Wo fängt er an? Was ist das?
49.990.
Das heißt, mit allen Zulagen bist du vielleicht, ne? Also mit dem vom Hersteller bist du dann irgendwo bei knappen 40, knapp über 40. Naja, dann haben sie 3.000 Euro auf jeden Fall noch mal höher gezogen oder 4.000, wenn du noch ein bisschen Ausstattung mit reinnimmst. Ja, gut. Aber ich würde sagen, wenn man sich jetzt überlegt, ein Standard-Range mit ungefähr 300 Kilometern zu einem, zum Beispiel einem Skoda Enyaq oder einem Hyundai Ioniq, die deutlich teurer sind. Schwierig, ja? Also ich glaube, Tesla hat es schon verdient, auf Platz 1 zu sein, egal mit welchem Modell, aber ich denke, die sind immer noch, sind da echt Spitzenreiter. Ja, cool. Ja, dann sind wir durch die Kategorien.
Was ich noch erwähnen wollte, weil du es ja gerade angesprochen hast, so diese ganzen Autopiloten und diese ganzen Assistenzsysteme, das finde ich halt auch bei Tesla, glaube ich, so cool, dass sie das halt ich meine, so fortschrittlich und so elegant irgendwie lösen können, dass das halt auch alles funktioniert und irgendwie Spaß macht und das Autofahren so ein bisschen weiterentwickelt an sich. Ich sehe hier gerade eine Beispielanimation hier auf dem Konfigurator, wo man schön erstmal auf der Autobahn jemanden dann von links überholt. Mit seinem Autopiloten.
Ja, sehr gut.
Der darf das dann.
Aber so, also ich glaube, der richtige Autopilot ist ja wirklich, wirklich ziemlich gut und du kannst ja da, glaube ich, auch Autobahnkreuze, schnallt das Ding, Abfahrten, schnallt das und so weiter. Irgendwelche Spurwechsel automatisch, also wenn man da so ein paar Videos bei YouTube sieht, ist es ja wirklich beeindruckend. Aber ich weiß nicht, was der Aufpreis ist. Sie auch sind, glaube ich, auch 6.000 oder 7.000 Euro, ne? Von dem normalen zu dem großen. Und würdest du das buchen? Ich wüsste nicht, ob ich das Ding so oft nutzen würde.
Ja, sowas ist ja praktisch für Autobahnfahrten, ne? Wenn du viel Autobahn fährst, brauchst du sowas. Ich glaube, ich würde schon machen, allein schon, weil ich da halt die gewisse Interesse dran habe.
Ja. Was mich gerade an Autopilot erinnert, hast du den Lotus gesehen, den sie jetzt vorgestellt haben?
Nee, welchen?
Ich weiß nicht, wie er richtig ausgesprochen wird. Warte, ich muss es eben auch kurz googeln. Lotus. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Lotus gehört ja mittlerweile auch zu diesem riesigen japanischen Konzern, chinesischen Konzern. Den musst du dir mal angucken in der Weltpremiere. Der hat Autopilot quasi Stage 3 Hardware schon verbaut. Und da fahren an den Seiten und oben vorne am Dach und hinten am Dach quasi die Kameras dann aus, wenn es gebraucht wird, sodass er vollautonom fahren kann, wenn dann das Update dafür freigeschaltet ist. Also das ist eine ganz andere Preisklasse und Liga und Autotyp an sich, aber mega. Also und ich glaube, das ist wirklich nicht mehr Lichtjahre entfernt, dass wir wirklich Autos haben, die autonom fahren können, wo man da einsteigt und sagt, hier, keine Ahnung, hey, hier, ne? Hey, Tesla, bring mich keine Ahnung wohin, oder hey, was weiß ich nicht, ne? Ich glaube, bei Skoda heißt sie Laura. So, dass du dann halt, ja, weiß ich nicht, überall hinfahren kannst. Die Dinger parken ja zumindest in Amerika, also wenn wir bei Tesla bleiben, parken ja auch schon selbstständig aus, ne? Also du kannst ja, wenn du jetzt einen überschwemmten Parkplatz hast, wo du viele Pfützen hast und nicht durchlaufen willst, dann kannst du deinen Tesla zu dir rufen und er parkt selbstständig aus der Lücke aus und fährt dann in Schrittgeschwindigkeit über den Parkplatz zu dir, ne? Also.
Das ist schon cool.
Das ist richtig gut. Jetzt überleg dir mal, du kommst aus dem Restaurant raus, es schifft ohne Ende, du hast die Kinder dabei oder deine Frau, die leicht bekleidet ist oder so, ne?
Diese Situation, die halt so 95% der normalen Menschen halt haben. So.
Genau.
Du kommst raus, es regnet, du kommst aus deinem Restaurant, hübsch gekleidet, die Frau hat eine hohe Schuhe an.
So, ne, genau. Wie viel Leuten passiert das tagtäglich, ne? So, und dann kannst du auf deiner Tesla-App, auf deinem Handy, keine Ahnung, dein Auto zu dir rufen. Und es ist im besten Fall schon vorklimatisiert und so weiter. Also, wenn das so funktioniert und wenn das auch, ich weiß nicht, wie das in Deutschland die Regelung ist, aber wenn das so funktioniert und dann hier auch zugelassen ist, Highlight. Wirklich Highlight. Ich denke, das wird.
Ja, ich denke, das ist so der größte Stolperstein auch aktuell, diese Regularien, ne? Die quasi das Ganze noch nicht so richtig zulassen und es ist noch nicht geklärt ist, wer in welchem Fall schuld ist. Deswegen musst du halt immer als Fahrer noch so die Oberhand haben und immer deine Hände am Lenkrad halten. Wenn das halt irgendwo mal geklärt ist, tatsächlich, was sicherlich noch ein bisschen dauern wird, ich denke, steht dem ganzen technischen nichts mehr im Wege.
Ja. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber deswegen bin ich auch mega hyped von dieser ganzen Technologie. Gefühlt hast du bei den Verbrennern nie so eine riesigen Steps, ne, bezüglich dieser ganzen, also das ist so schnelllebig geworden. Gefühlt habe ich immer bei den Verbrennern das Gefühl gehabt, egal welchen du gekauft hast, ist wie bei so einem iPhone, weißt du? So, it's even better, ne? Aber zum Schluss hast du nur ein bisschen Optik gehabt, ein bisschen besseren Motor, ein bisschen mehr Effizienz und so. Und jetzt bei dieser Elektromobilität hast du, gefühlt kriegst du jeden Tag wieder einen von Latz geknallt, wo du denkst, boah.
Das ist halt wie mit den Smartphones am Anfang.
Genau.
Ja? Also ich meine, du sagst so, bei Apple, da ist jetzt, am Ende passiert da nicht mehr viel, aber am Anfang war das ja auch so schnelllebig und dann plötzlich neue Technologie und dann plötzlich das neu und das neu. Es gibt halt sehr viele Schwerpunkte und Richtungen, die man jetzt entwickeln kann aktuell. Ich denke, autonomes Fahren ist auf jeden Fall eine Sache davon und E-Mobilität auf jeden Fall auch.
Ja.
Spannend und bringt halt viele neue Herausforderungen mit sich, viele neue Jobs und Möglichkeiten halt vor allen Dingen auch. Ne? Ich meine, wir sind jetzt durch die E-Mobilität gibt es wieder andere, also nicht Use Cases, sondern andere Möglichkeiten, Sachen anzugehen und zu lösen. Was halt auch dann sicherlich irgendwie den Lebensstandard oder den Komfort halt massiv erhöht.
Ja.
Und auch so Assistenzsysteme, also ich bin da echt ein großer Fan.
Ja, ich auch. Also
und von dem Zeug, weil das gerade so Stop and Go oder diese Stauassistenten, die sind ja jeden Cent wert, egal was das Ding kostet,
würde ja.
Ich eigentlich immer haben.
Bei ich kenn's ja bei Volkswagen heißt es, oder im Konzern heißt es irgendwie Travel Assist. Und das ist ja auch Teil autonomes Fahren, muss man ja einfach sagen. Zumindest für, ich glaube, die 10 oder 12 Sekunden, die du prinzipiell das Lenkrad nicht berühren musst. Und da muss ich auch sagen, also gerade im Stau, das Ding fährt selbstständig an, du musst nicht lenken, du musst, genau. Ne, also das muss man auch sagen, das liebe ich, gerade wenn du halt viel Autobahn fahren musst und öfters mal im Stau stehst, ist das ein absolutes Highlight. Aber das sind halt so, also ich hoffe, dass halt deutsche Autobauer da jetzt halt auch gemerkt haben, wie wichtig dieses Thema ist und da halt jetzt auch am Ball bleiben und auch die Technik schnellstmöglich vorantreiben. Denn das sind zum Beispiel so Sachen, mein Auto wird, wenn ich Glück habe, jetzt irgendwie, ich glaube, 42. kW gebaut oder sowas. Also ich freue mich massiv darauf, das halt alles zu testen und zu gucken und zu machen und so, also und auch Langstrecken zu fahren und ne? Habe ich richtig Bock drauf, aber dann war halt die Frage, ist bis dahin das 3.0er Update schon draußen? Oder für diese Modelle verfügbar? Ich habe ja den normalen Enyaq, nicht das Coupé. Mhm. Und da war dann die Sache, wo der Händler schon sagte, ja, das soll im Herbst für die normalen Autos kommen. Ob es soweit dann schon ist, kann ich nicht sagen. Und wenn sie das Fahrzeug mit dem 2.0er Update abholen, dann kann das 3.0 nicht per Over-the-Air-Update installiert werden, sondern sie müssen dann in die Werkstatt kommen und dann muss es aufgespielt werden. Und alle Nachfolgenden können dann Over-the-Air draufgespielt werden. Da habe ich mir schon wieder gedacht, also sorry, weißt du, bei Tesla kannst du allen Scheiß auf dieses Auto spielen, alles Over-the-Air, das funktioniert alles und nicht nur bei Tesla, sondern auch bei Hyundai funktioniert das, da habe ich mich letztens erst drüber informiert. Warum muss ich denn für dieses Update jetzt in die Werkstatt fahren? Also es nervt doch. Ich hole dieses Auto ab und brauche das beruflich und muss dann aber erstmal wieder einen Tag in die Werkstatt fahren.
Ja, aber du weißt doch, wie das ist. Es wird halt immer umgedacht vom Verbrenner auf das E-Auto einerseits. Und vorher war alles so, jetzt muss plötzlich alles umgedacht werden. Ich denke, bei Tesla war es halt so, wir bauen ein E-Auto. Ich meine, die haben ja auch damals, glaube ich, irgendwie mit einem Lotus angefangen, wo sie dann halt Komponenten eingesetzt haben. Aber die haben ja dann irgendwann mal gesagt, okay, jetzt kommt der Step. Wir denken das Ganze halt in E-Auto, nicht mehr in Verbrenner zu E-Auto. Und das ist, denke ich mal, so das Problem, das dazu führt, dass die halt einfach sagen, okay, wir machen erstmal das, damit es funktioniert, dass wir das Ding auf den Markt bringen können. Und dann müssen wir weiter gucken. Wir bereiten das zwar alles soweit vor, aber ja.
Ja.
Ach, das.
Also ich hoffe einfach, dass sie da am Ball bleiben, dass sie da jetzt verstanden haben, dass sie da Gas geben müssen, dass solche Sachen dürfen meiner Meinung nach, wenn es das letzte Update ist, wofür du in die Werkstatt musst, also weißt du, weil nicht, dass sie jetzt kommen, ja 3.1, 3.2, 3.3, alles schön und over the air und hast du nicht gesehen und dann musst du für das Vierer wieder hinfahren. Also ich hoffe, dass sie dann ihre ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es an den Bandpreisen, an den Größen der Installation oder wie auch immer. Aber ich hoffe. Ich
habe gehört, dass dieses 3.0-Update über 6 Stunden dauert, ne?
Genau, also du musst das Auto einen ganzen Tag in die Werkstatt bringen, ne? Weil das wahrscheinlich ein Riesending ist. Ja, das ist schön. Wahrscheinlich haben sie Vodafone als Partner für die mobile Datenverbindung und deswegen können sie das Datenpaket darüber nicht ziehen. Aber
ja, kann gut sein. Ich meine, gerade auf dem Land, weißt du selber, wie es da aussieht mit 16.000er Leitung oder so.
Ja, du, ich konnte meine Internetverbindung bis heute nicht upgraden, weil diesem Callcenter niemand rangeht und niemand Geld verdienen möchte, weißt du? Du bettelst förmlich, kann ich bitte meinen Vertrag erhöhen? Ne? Glaub mal nicht, dass du durchkommst. Und wenn du da durchkommst, dann hast du jemanden dran, der absolut gar keine Ahnung hat. Also das Callcenter bei Vodafone, sorry, aber das ist... Und deswegen war gerade die Überlegung, ob Volkswagen da vielleicht die als Partner hat mit ihren mobilen Datenverbindungen in den Autos. Ich weiß es nicht. Aber naja, ich bin gespannt, in welche Richtung es geht, welche Over-the-Air-Updates dann kommen. War ja, glaube ich, datenschutztechnisch auch ein Problem, aber auch das scheint ja mittlerweile fertig zu sein oder gekittet zu sein. Das heißt, es bleibt spannend. Wie gesagt, ich freue mich extrem da drauf und dann machen wir erstmal, wenn ich dieses Auto habe, also es wird ja scheinbar erst Ende Oktober gebaut, wenn ich ganz viel Glück habe und es dieses Jahr noch kommt, aber spätestens nächstes Jahr müssen wir dann mit diesem Fahrzeug mal zum Campen fahren und machen dann eine Camping-Elektro-Folge und vielleicht haben wir dich dann so weit, dass du dann auch schon Ioniq 5 hast und dann können wir direkt einen Vergleich machen beim Campen.
Mit einem 2,10 Meter mal 1,60 Meter Dachzelt oben drauf, das wäre geil.
Du, man muss auch mal, ne? Wer kann, der kann.
2,15 sogar, ja.
Ja.
Wir gucken, wie wir dann am Ende
erstmal müssen aufnehmen. Wir.
Ich bin schon komplett tot im Kopf.
Ja, bei mir geht's tatsächlich.
Wir nehmen schon seit 2 Stunden auf, Alter.
Das stimmt, wir sind diesmal gut dabei. Es ist auch mittlerweile 11 Uhr, also 23.43 Uhr. Ja, ich würde sagen, wir haben das Wichtigste in den 2 Stunden abgerissen. Die zweite Kategorie fangen wir jetzt mal nicht mehr an. Wäre jetzt unsere Favorite... Ich würde
dann aber einfach auflegen.
Genau. Wäre jetzt unsere Favorite Freizeitaktivitäten gewesen. Das werden wir einfach in einem der nächsten Folgen durchmachen. Ich denke, die nächste wird mal wieder ein bisschen kürzer und ein bisschen kurz und knackig. Ich hoffe, bestimmt, dass ihr noch nicht eingeschlafen seid und wir euch ein bisschen abholen konnten mit der Thematik. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann gebt uns doch einfach gerne Info über die bekannten Geschichten. Es wird jetzt auch noch eine E-Mail-Adresse geben, die ich dann mit in den Shownotes nochmal einblende, wo ihr uns auch gerne schreiben könnt. Und von daher, lasst uns wissen, wenn euch die Folge gefällt, wenn sie euch nicht gefallen hat, dann auch gerne konstruktiv. Und ja, wie immer, danke fürs Zuhören. Und wir sind für die Woche durch. Peter, die ist komplett durch heute, wenn ich in die Kamera gucke. Und ja, harter Tag.
Ich freue mich auf morgen, aber.
Und jetzt stell dir vor, das sind immer die Momente, und denke an diesen Abend, wenn du in 5 Monaten, 6 Monaten, 7 Monaten dann vielleicht dran denkst. Jetzt bist du total kaputt und willst einfach nur noch ins Bett und dann schläft das zweite Kind einfach die ganze Nacht nicht und du bist völlig durch und gehst dann direkt zur Arbeit. Herrlich. Herrlich. Ja. Hab ich alles schon gehabt.
Ja. Oh Mann.
Na gut, okay.
Ich freue mich. Danke fürs Zuhören.
Genau. Macht es gut. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao, ciao.